Heute im Rasenfunk.
Ecco il tentativo di tiro, la palla respinta, il capitano della gara!
Allá va il portugués con pierna derecha, il golpeo di Cristiano, che golazo!
Gol!
Avec Rabiot.
Tête de Kylian Mbappé.
Allez!
Oh, Kylian!
Der Blick auf andere Ligen.
Also irgendwann habe ich meine Gäste in der Ligatur hier so weit, dass sie oberkörperfrei die Tore ihres jeweiligen Landes bejubeln. So ist es jetzt schon fast für alle, die uns bei YouTube sehen. Die haben schon die Andeutung davon gemerkt. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk in der Ligatur. Wir wollen sprechen über die europäischen Top-Ligen bei den Männern. Und dazu begrüße ich bei mir David Frangier de Pont-Levin für die Ligue 1. Hallo David.
Hallo.
Wir kennen dich natürlich von 93, kein Staat, 93, keine Stadt, kein Dorf, 93 wäre auch nicht schlecht. Außerdem hier Alex Troiker für La Liga, hallo Alex.
Grüß dich, servus.
Es gibt was Neues zu La Liga, das kannst du doch jetzt hier placken, oder? Habe ich doch jetzt richtig verstanden, jetzt ist es offiziell gelauncht, nicht mehr so, dass wir geschändet werden, wenn wir draufklicken von euch.
Geh was, okay.
Gemaßregelt.
Es gibt was Neues, ja, eine kleine neue La Liga-Website, ein La Liga-Hub sozusagen, also eine Website, wo man ja nicht nur über Real und Barcelona informiert wird, die einschlägigen Webseiten kennt man ja, sondern wirklich auch über die spanische Liga im Allgemeinen, über La Liga. Die Website heißt vivalaliga.de, also schön klangvoller Name und ja, kann ich jedem ans Herz legen.
La Liga. Ja, genau.
Ganz genau, Instant so ungefähr.
Home. Richtig gut.
Kann ich jedem ans Herz legen, mal vorbeizugucken. Da gibt's ich habe nämlich heute mal zwei Themen mitgebracht, die eben nicht Barca und Real sind. Und das sind so typische Themen, die könnte man auch auf La Liga konsumieren, zum Beispiel.
Also vivalaliga.de, wir von der Ligatur, wir wussten es schon früher, aber wir wurden hart dafür abgestraft, dass wir gefragt haben, ob wir das jetzt schon bekannt geben dürfen, denn ganz offensichtlich sei die Website ja noch nicht fertig gewesen. Ich habe es nicht gemerkt, aber schön, dass ihr jetzt offiziell gelauncht habt. Und außerdem hier ist Mario Solke von Serie Amore, also für die Serie A. Hallo Mario, schön, dass du da bist.
Grüße, schön hier zu sein.
Ja, das finde ich auch. Die Premier League werden wir auch abfrühstücken mit Yogi Hebel. Das wird ein Einzelsegment, was wir nach diesem Part hier aufzeichnen. Wir starten jetzt aber rein und ich würde sagen, komm Marius, wenn du jetzt gerade hier schon als letzter Hallo sagen durftest, dann darfst du mit deinem ersten Thema beginnen. Was hast du uns denn mitgebracht aus der Serie A?
Ich habe zum einen mitgebracht den amtierenden Meister, die SSC Napoli, die sich so ein bisschen in einer ersten kleinen Krise in dieser Saison befindet. Mhm. Ihr erinnert euch, wie schon vor einem Jahr, als das dann ganz wunderbar geklappt hat und man am Ende Meister wurde, gab es auch in diesem Sommer einen relativ großen Umbruch mit Stammspielern, die gegangen sind, Kim zu den Bayern natürlich und vor allem auch ist der Meistertrainer gegangen, Spalletti und der Sportdirektor Giuntoli und ja, der neue Trainer Rudi Garcia, David kennt ihn aus Frankreich bestens, das ist schon von vornherein relativ viel kritisiert worden, seine Verpflichtung, weil er seine letzte Station eben nicht bei einem europäischen Topclub, sondern bei Al-Nassr hatte und den als den Nachfolger für den so sehr geliebten Spalletti zu verpflichten, das hat nicht unbedingt für so viel Verständnis gesorgt, auch wenn man sich eigentlich zurückerinnert, er ja mal bei der Roma ziemlich gut lange gute Arbeit geleistet hat und auch attraktiven Fußball hat spielen lassen. Aber jetzt haben wir 8 Spiele in der Liga rum und 2 in der Champions League und im Endeffekt steht da ein 5. Platz für Napoli mit 14 Punkten. Das ist erstmal eigentlich gar nicht so mega schlecht, würde ich sagen, aber der Rückstand auf Tabellenführer Milan beträgt bereits 7 Punkte in der Champions League. Klar kann man zu Hause gegen Real verlieren, aber natürlich hat man sich in Napoli mal sehr emotional und so auch erhofft, dass man dieses erste richtig große Duell in der Saison gewinnt. Das ist dann, finde ich, relativ unglücklich 2-3 verloren gegangen. Aber wie unglücklich das gewesen ist, das interessiert dann in der Rückbetrachtung ja meistens nicht mehr so viel. Und jetzt gab es am Wochenende ein 1-3 gegen Florenz, die in der Saison vorher Achter geworden sind und natürlich eine gute Mannschaft sind, aber das entspricht natürlich überhaupt nicht dem Bild von Napoli. Und der Präsident De Laurentiis hat sich danach vor die Mikros gestellt und den Trainer Rudi Garcia quasi öffentlich demontiert, könnte man sagen.
Jetzt schon.
Also jetzt schon. Und was er gesagt hat, lese ich einfach irgendwie einmal so vor. Wir haben im Moment keine gute Situation mit Rudi Garcia. Wenn man sich für einen Trainer entscheidet, der den italienischen Fußball offensichtlich nicht mehr kennt, kann das passieren. Und ich werde die beste Entscheidung am richtigen Moment treffen und werde von den Fans mich da nicht beeinflussen lassen.
Okay.
Das ist deutlicher als das, was man hier immer hört mit, ja, wir werden uns natürlich zusammensetzen und alles hinterfragen, ja, und mal gucken und dann melden wir uns wieder.
Weiß man denn, was die Beweggründe waren, warum man ihn ausgesucht hat? Also Spielstil oder was hat man sich von ihm erhofft konkret?
Ja, ein Trainer, der schon in der Lage ist, ein ähnliches, sehr variables, technisch versiertes Offensivspiel, wie Spalletti das vorher und wie Napoli das ja seit Jahren eigentlich pflegt, auch auf die Beine zu stellen. Und dann hat man sich wahrscheinlich an die Zeiten in Lille und im Rom zurückerinnert. Und vielleicht, ich kann seine Arbeit in Lyon nicht so gut beurteilen, aber vielleicht ja die letzten Jahre so ein bisschen ausgeblendet und einfach den Namen genommen, auch weil es vielleicht auch mit anderen Trainern nicht geklappt hat. Also man wollte, das wäre mein zweites Thema, der letzte Gegner, eben Florenz, sehr gerne auch Vincenzo Italiano verpflichten. Da wurde abgelehnt. Man hätte auch Thiago Motta von Bologna genommen. Die haben auch abgelehnt. De Laurentiis hat auch zugegeben, dass er mit Luis Enrique gesprochen hat. Er hat dann in einem Nebensatz eingeschoben, dass er ganz glücklich ist, dass es nicht geklappt hat, weil man sieht ja jetzt, sehe er jetzt in Paris, was der zu leisten imstande ist. Naja, ja, ist er ja auch ein kleiner, großer Populist, der Herr De Laurentiis.
Aber ja. Das heißt, Rudi Garcia war so quasi mindestens Plan B, also so ein bisschen so wie damals, als der FC Bayern Thomas Tuchel zu spät angerufen hat.
Ja.
Und dann kam Niko Kovac.
Wahrscheinlich. Also so offensiv ist das natürlich nicht kommuniziert worden. Er ist natürlich als die Wunschlösung präsentiert worden. Aber dass man gerne einen der jüngeren aufstrebenden italienischen Trainer verpflichtet hätte, das ist eigentlich kein Geheimnis. Und ja, mal sehen, wie lange es jetzt weitergeht und vor allem, was denn dann die Alternativen sind. Denn viele hoffen natürlich, dass dann jetzt vielleicht Italiano kommen würde, aber das geht nicht, denn in Italien darf ein Trainer nur eine Mannschaft pro Saison trainieren.
Was?
Also den,
ehrlich?
Ja, den Trainer vom Konkurrenten wegkaufen, das geht nicht. Und dann kam eigentlich jetzt über Nacht quasi die zweite Bombe. Schon am Tage hatte es Berichte gegeben, der vom Kollegen Romano unter anderem, dass De Laurentiis sich mit Antonio Conte zusammengesetzt hätte. Und der hat mehr oder weniger später bestätigt, dass er mit großen Vereinen gesprochen hat, aber gesagt hat, er möchte jetzt noch nicht wieder irgendwo einsteigen, sondern sich seiner Familie widmen, ob es dann letztlich am Angebot gelegen hat.
Deswegen
oder
hat er mit denen gesprochen, ja?
Ja, genau.
Das war quasi das Gespräch.
Das ist,
tut mir leid.
Ja, aus Respekt lehnt man dann so einen Gesprächsvorschlag natürlich nicht ab, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die öffentliche Demontage von Rudi Garcia geht damit natürlich irgendwie komplett weiter. Und bei Napoli werden das relativ heiße Wochen auch, weil gut, am nächsten Spieltag geht's zu Hellas. Das ist natürlich eigentlich ein Pflichtsieg, aber Ende des Monats spielen sie dann auch noch gegen Milan. Und wenn man das verlieren sollte, dann ist man schon 10 Punkte zurück, wenn Milan auch am nächsten Spieltag wiederum gegen Juve gewinnen sollte. Das kann man sich dann eigentlich als Titelverteidiger vom eigenen Selbstverständnis her nicht erlauben. Mhm.
Ich meine, das muss man ja dazu sagen, quasi zu der Schärfe der Debatte gehört eben dazu, dass mit Milan jemand gerade mit 21 Punkten aus 8 Spielen, also nur einmal verloren, absolut, gegen Inter, ja, halt richtig davon cruist und da eben die Sorge ist, dass man den Anschluss verliert, mit 7 Punkten Rückstand ja auch nicht ganz unzurecht, zu Unrecht. Spielt denn die Debatte rund um Victor Osimhen noch eine Rolle, die wir das letzte Mal angesprochen haben? Da haben wir nämlich leider einen ganz wesentlichen Part ausgelassen. Das ist mir leider auch durchgerutscht. Nämlich, dass es gab ja quasi Aufregung um TikTok-Videos. Teil ein älteres Video und ein neueres Video. Und er hatte dann allen Bezug zu Neapel auf seinem Instagram-Account gelöscht. Und wichtig ist aber dazu zu wissen, dass da Coconut als Begriff drin vorkam. Und das ist ein rassistisch verwendeter Begriff, der eben Menschen dunkler Hautfarbe abwerten soll. Das ist natürlich eine ganz wichtige Komponente, die wir aber leider in der letzten Ligatur nicht erwähnt haben. Hat sich das irgendwie aufgelöst? Spielt das irgendwie eine Rolle, dass es quasi generell, also wir hatten ja Neapel schon letztes Mal hier in der Ligatur als Thema, also es ist ja generell sehr, ja, wie soll ich sagen, emotional, hat es Christian Werner das letzte Mal genannt, da gerade, also es wird gerade viel über Dinge diskutiert, die jetzt gar nicht nur mit Sport zu tun haben.
Ich glaube, dass es passt einfach sozusagen aus negativer Sicht ganz gut ins Bild, dass es so eine Debatte dann irgendwie noch on top kommt, die aber ich weiß nicht, wie es in der Stadt selbst ist, aber im Grunde genommen mittlerweile abgeschlossen ist. Also Osimhen hat sich ungefähr eine Woche nach dem Vorfall nochmal an die Fans gewandt und gesagt, uns bringt niemand auseinander, ihr habt mir so viel gegeben, der Verein hat mir so viel gegeben, natürlich kann ich mir vorstellen, zu verlängern und so weiter und so fort. Also da sind die Wogen zumindest öffentlich offensichtlich geglättet und er hat die Entschuldigung des Vereins, die er auch zuerst jetzt zumindest öffentlich gar nicht so groß ausgefallen ist, sondern irgendwie eher so lapidar mit einem Post. Aber er hat es offensichtlich angenommen und er hat auch in den nächsten 3 Ligaspielen jeweils getroffen und entsprechend die Reaktion auf dem Platz gezeigt und sich da auch nicht irgendwie von Fans, Mannschaft, Trainer, Verein oder so distanziert oder abgewandt, sondern schon so emotional gejubelt und so, wie er das sonst auch gemacht hat.
Okay, also das wollte ich nur an dieser Stelle noch erwähnen, weil das dann doch ein größerer Fauxpas war, dass uns das in der Besprechung durchgerutscht ist in der letzten Ausgabe. Dann blicken wir mal nach Spanien. Da haben wir nämlich schon den ersten Trainerwechsel, so wie in der Bundesliga. Das heißt, die Frage, die ich schon immer mal stellen wollte, wer ist der FC Augsburg Spaniens, Alex?
Wer der FC Augsburg Spaniens ist, weiß ich jetzt so nicht, um die Metapher zu bauen, aber Sevilla ist sicherlich nicht der FC Augsburg Spaniens, denn ja, die beiden kannst du nicht vergleichen, aber Sevilla hat jetzt eben seinen Coach entlassen. Mendilibar ist nicht mehr Trainer und man erinnert sich, der kam ja letzten Frühjahr, als die Not ganz groß war bei Sevilla, so als Notnagel, um sie irgendwie ja vor dem Abstieg zu retten oder dass sie nicht noch mehr da unten reinrutschen nach einer katastrophalen Saison. Und am Ende stand einfach mal wieder, wie oft, der Europa-League-Sieg, ja, ihr Lieblingswettbewerb, den haben sie unter ihm gewonnen. Also das war wirklich sensationell, dass er nicht nur sie vor dem Abstieg rettet und konsolidiert in La Liga, sondern wirklich wieder den zweiten europäischen Wettbewerb gewonnen hat. Also ein ganz, ganz besonderes Ding, weil er noch nie als Trainer einen Pokal gewinnen konnte, der immer so in der zweiten Liga, in der dritten Liga gecoacht, noch viele Abstiegskandidaten, also Augsburg-Mannschaften in La Liga gecoacht von der Kragenweite, und das war so mit Abstand der größte Verein, und dass er dann direkt mit, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 60 irgendwas, seinen ersten Pokal gewinnt, war sensationell. Ja, aber lange hat es nicht angehalten. Jetzt am 9. Spieltag oder jetzt gerade quasi vor 2 Tagen war dann doch wieder überraschend Schluss, weil Sevilla wieder nicht richtig in die Pötte kommt in La Liga.
Also nur 2 Siege aus 8 Spielen. Man hat nur 8 Punkte. Aktuell Tabellen-14. ist Sevilla. Aber woran liegt denn das? Also weil es wird ja nicht nur an Mendilibar liegen, sonst wären wir ja nicht letztes Jahr schon so schlecht gewesen.
Genau, ich fand auch, dass es überraschend kam, dass sie ihn jetzt so schnell wieder entlassen haben. Es ist halt diese typische Länderspielpause, ne? Immer, wenn es nicht läuft und die Länderspielpause kommt, dann glaube ich, sind die Vereine nochmal mehr trigger-happy, also wahrscheinlich auch Augsburg, weil man sich immer denkt, ja, in diesen 10, 14 Tagen kann vielleicht ein neuer Coach, wenn er denn installiert wird, dann ja mehr leisten, als wenn du dann ständig englische Wochen hast. Also sicherlich auch ein bisschen dem Zeitpunkt geschuldet, dass man da die Nerven verloren hat, denn so würde ich schon ein bisschen titulieren wollen. Also für mich persönlich kam es überraschend, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, sie hatten einen Fehlstart, sie waren in den ersten drei Spielen ohne Punkt geblieben, waren dann Tabellenletzter. Aber es ist nicht so, dass alles katastrophal war, dass du unbedingt den Trainer wechseln musst. Das war letztes Jahr eher anders, als Lopetegui, ihr eigentlicher Erfolgscoach, mit dem sie natürlich auch die Europa League gewonnen haben, dann im Herbst gehen musste. Da war es ja schon so, dass es gar nicht mehr weiterging. Da war ich ja teilweise sogar im Stadion bei zwei Spielen gegen Barca und Man City. Und da war wirklich Krisenstimmung pur. Sie haben ständig verloren. Heimspiel auch hoch verloren. Du hast gemerkt, die Fans schreien nach Veränderungen, nicht unbedingt nach Lopetegis Kopf, aber wirklich nach Veränderungen. Und da war es klar, es geht nicht weiter. Das war jetzt so und eigentlich nicht der Fall. Sie waren nur ein bisschen unkonstant, Sevilla. Also sie haben ja auch ein bisschen underperformed, dann aber wieder einen Sieg geholt, gegen Barca ein gutes Spiel gemacht, spät verloren. In der Champions League hätten sie ja um ein Haar in Eindhoven gewonnen, da gab es den Gegentreffer in der 95. Minute bei 5 Minuten Nachspielzeit. Also da hätten sie auch um ein Haar eben 3 Punkte geholt in einem schweren Spiel. Zu Hause aber davor gegen Lens wieder enttäuscht, nur 1-1 gespielt. Also diese Unstetigkeit, dass sie einfach keine Konstanz in ihren Leistungen, vor allem aber in den Resultaten reinbrachten, das wurde ihm so ein bisschen zum Verhängnis. Die Frage ist aber natürlich, haben sie wirklich underperformed oder vielleicht ist das wirklich nur aktuell leider das Niveau der Mannschaft, dass sie nicht sonderlich viel besser sind?
Ja, vor allem, das ist ja gerade Champions League. Also sie werden ja erst in der Europa League wieder alles gewinnen. Also das weiß man doch. Ja,
sie sind Dritter,
damit sie die Europa League gewinnen können. Genau.
Ganz also, genau, sie sind auf Kurs.
Das ist ja absolut unverständlich. Und jetzt ist ja der Nachfolger, wenn ich es richtig sehe, steht ja schon bereit. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über Diego Alonso.
Ja, das ist das Überraschende, wenn du da sagst, Mendilibar, unter ihm kann die Mannschaft mehr erreichen und das war ja offensichtlich der Gedanke und er holt nicht das Maximum raus. Würdest du normalerweise denken, okay, sie haben irgendeinen richtig guten, großen Namen, also groß im Sinne von nicht, dass er der Star-Trainer ist, das ist also schon klar.
Alonso ist ein sehr großer Name in vielen Sportarten. Aber
genau. Nee, aber ich meine, ein Trainer, von dem du, ja, bei dem du eine gewisse Erwartungshaltung hast oder bei dem du weißt, der wird die Mannschaft definitiv besser machen. Die Frage ist das unter Diego Alonso der Fall? Die Antwort kann dir keiner in Spanien liefern, denn er hat noch nie in Europa gecoacht. Also er ist ein Uruguayer, der zuletzt bei der WM 22 die uruguayische Nationalmannschaft betreut hat. Man weiß ja, da sind sie auch enttäuschend in der Gruppenphase ausgeschieden, in einer sehr machbaren Gruppe. War davor viel in Südamerika unterwegs, ich glaube bei Peñarol gecoacht und verschiedene Vereine in Südamerika. Und in Spanien als Spieler zwar gespielt, aber eben nicht trainiert. Also in Europa irgendwo ein unbeschriebenes Blatt, jetzt auch nicht zuletzt die Monster-Erfolgsstory gehabt bei Uruguay. Und dadurch überrascht es dann schon, dass er dann der Nachfolger ist. Also schon ein bisschen ein Gamble, ein Risiko, eine Ungewissheit, die du da mit diesem Namen verbindest. Und interessanterweise hat er natürlich auch nur einen Vertrag bis Saisonende, was ja irgendwie passt. Also von daher kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, jetzt wird alles besser. Ich glaube, das kann dir keiner in Sevilla, sondern ja, ist schon ein bisschen, ja, ich will es nicht Panik-Move nennen, aber ein bisschen Geschmäckle hat es ja.
Ja, aber andererseits ja interessant, dass man so auf so jemanden kommt. Also vor allem, wenn ja quasi der letzte Trainerwechsel war ja so der Peter Neururer Spaniens. Also wir holen halt den oder der Felix Magath, der hat quasi schon mal die halbe Liga vom
Aufstieg gerettet. Boah, das ist hart. Also ja, einen alten Veteran, aber nicht so altmodisch. Mendilibar ist ja nicht aus der Zeit gefallen, sondern das war halt.
Hey, Felix Magath sagt auch, er könnte Nationaltrainer sein. Ich weiß gar nicht.
Nein. Ich überlege gerade, was ein besserer Vergleich wäre. So ein Labbadia ist eher, okay, aber in 10, 15 Jahren älter.
Und das war also jetzt einer besser, der ja?
Naja, komm, Labbadia ist ja wohl die bessere Wahl als Neururer, Max.
Ja gut, als Neururer, ja.
Oder Magath.
Aber Felix Magath und Bruno Labbadia, die begegnen sich dann, glaube ich, schon auf Augenhöhe.
Okay, Ansichtssache, gut.
Zumindest was das Selbstbewusstsein angeht. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, mit meinen schiefen Bundesliga vergleichen, aber das ist halt, da fühle ich mich halt wohl in der Bundesliga, ja. Da kenne ich mich aus. Also jetzt dann zu dem ehemaligen Trainer Uruguays zu wechseln, der vorher eben, du hast es ja gesagt, nur im Ausland gecoacht hat, bei Inter Miami war er vor Uruguay, das sind jetzt auch keine Riesensprünge von ihm zu beobachten gewesen. da muss ja etwas dahinter stehen. Also auf so jemanden kommt man ja nicht aus Verlegenheit.
Das ist ein Weltclub, Miami, spielt Messi.
Ja, damals ja
mittlerweile, aber damals nicht. Damals
er hat
nicht
sich vorbereitet.
Ja, also es gibt eine kleine Parallele zu dem, was Marius gesagt hat. Auch in Spanien ist die gleiche Regelung, dass ein Trainer, der schon mal in der Saison gecoacht hat, woanders in Spanien, nicht verpflichtet werden darf. Also auch da kannst du nicht jemanden schon nehmen, der woanders schon entlassen wurde. Also auch da, ein Trainer darf nur pro Saison einen Verein haben. Das grenzt natürlich die Wahl grundsätzlich ein. Ne? Das macht es schwieriger, jemanden zu finden. Dementsprechend sind nicht so viele Coaches available. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, müsste man den Sportdirektor Orta fragen, was ihn getrieben hat zu dieser Wahl. Öffentlich geäußert hat man sich da, glaube ich, noch nicht. Also ich kann es dir nicht sagen, was man sich erwartet. Ich kann auch, das ist natürlich ein bisschen das Problem, dir nicht sagen, welchen Spielstil er verfolgt, weil ich jetzt den südamerikanischen Fußball oder auch Inter Miami vor der Messi-Zeit jetzt nicht so verfolgt habe, Alex, dass ich dir sage, boah.
Warum lade ich dich denn hier ein?
Ja, tut mir leid. Nee, ist einfach schwierig zu sagen, lässt er jetzt übelst das Angriffspressing spielen oder ne, ist er eher dafür bekannt, reaktionär verteidigen zu lassen und umzuschalten, kann ich leider nicht bewerten, weil ich den südamerikanischen Fußball so genau nicht verfolge. Ich weiß, dass er bei Uruguay mit Vorschusslorbeeren gestartet ist, dass er wirklich einen aktiven Spielstil verfolgt hat. Allein bei der WM, wo ich jedes Uruguay-Spiel gesehen habe, konnte man es nicht beobachten. Da war es eher wieder das typische Tabarez-Uruguay, hinten dicht und dann gucken wir mal, ob wir umschalten können. Deswegen, ja, schwer zu sagen. Er ist ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt und das macht eben diese Personalie umso ja, kurioser ein bisschen, finde ich. Mhm.
Und es geht ja jetzt dann auch schmackhaft weiter mit dem Heimspiel gegen Real am Wochenende. Also da könnte er aber auch gleich eine Visitenkarte mit der Größe des Lebenslaufs von Felix Magath oder Bruno Labbadia abgeben. Wie ich das jetzt hinbekommen habe, ich weiß es doch auch nicht, Leute. Lasst uns über die Liga sprechen. Schnell, schnell. David, auch du hast uns zwei Themen mitgebracht. Womit magst du anfangen?
Na, ihr habt mir jetzt so große Brücken gebaut, weil wir ja über Trainer, das Thema scheint ja anscheinend Trainer zu sein und da müssen wir über Nizza reden und es ist natürlich tatsächlich sehr, sehr witzig, dass wir jetzt gerade über einen französischen Trainer in Italien gesprochen haben und jetzt werden wir über einen italienischen Trainer in Frankreich reden und wir haben ja eine rare Flut von italienischen Trainern, wir haben Fabio Grosso in Lyon, wir haben Gennaro Gattuso in Marseille. Und schon im Sommer war klar, dass Francesco Farioli nach Nizza kommt. Das war relativ überraschend, weil der Interimstrainer Didier Degas hat gar nicht so schlechten Job gemacht. Er kam aus der U23, war gar nicht so unerfolgreich. Da sind einige davon ausgegangen, dass er offiziell zum Trainer der ersten Mannschaft befördert wird. Nein, stattdessen hat man sich für Farioli entschieden. Und der hat eine relativ faszinierende Geschichte. Also erstmal ist er sehr jung. Mhm. Der ist aktuell, oh Gott, jetzt habe ich es, 34, genau, ja. Ist ein Schüler von De Zerbi. Und zwar ist er ein Schüler von De Zerbi, weil er mit 28 einen Artikel über ihn geschrieben hat und der mochte den Text von ihm dann so sehr, dass er ihn in sein Team eingeladen hat.
Das ist der italienische René Maric.
Und er war dann mit ihm in Beneveto und in Sassuolo und hat sich dann selbstständig gemacht, ist nach in die Türkei gegangen, hat dort Alanyaspor und Kara Gümrük gecoacht, war da schon mit 31 Jahren der jüngste Cheftrainer einer europäischen Pro-Liga, sagen mir die Statistiken. Ich muss jetzt ebenfalls gestehen, ich verfolge die türkische Liga nicht so sehr. Ich kann das also auch nur sagen jetzt aus dem rausziehen, was ich jetzt gelesen habe.
Das ist schwach.
Ja, galt da offenbar als sehr, sehr, als offensiver, als kreativer Trainer. Ballbesitzspiel, kurze Pässe, wenig Flanken, wird dir gefallen, Max. Und also hatte auch in der Türkei durchaus Phasen, wo er so sein Team all over the place war, aber wenn ich dann so halt mal kurz google, finde ich halt so Artikel wie Fariolis Revolution bei Kara Gümrük oder warum Farioli aktuell einer der spannendsten Trainer der Welt ist. Mhm. Also tatsächlich galt der und wurde auch so vorgestellt bei Nizza als ein bisschen der heiße Scheiß am Trainerhimmel. Der Start war dann, wie nicht anders zu erwarten, mau. Zwei Punkte nach drei Spielen, unter anderem ein 0-0 gegen Lyon. Über Lyon haben wir ja vor zwei Wochen schon mal gesprochen. Die sind bis heute sieglos. Das ist jetzt also kein Ruhmesblatt. Und das war dann auch der Moment, wo dann von den Fans die Pfiffe kamen und die Medien schrieben, naja, das war ja aber eine sehr riskante Wahl und war das vielleicht ein bisschen zu viel Hype. Dann gab es einen Kommentar von Dante nach der Niederlage, der wurde als Kritik so am Trainer gewertet. Dante, wohlgemerkt, ist 5 Jahre älter als sein Trainer. Ja, also auch das ja immer großartige Situationen in der Kabine vermutlich, wenn die Spieler älter sind als die Trainer. Und das hat sich jetzt aber alles geändert, seit dem spektakulären Sieg gegen PSG. Und gleich darauf nach noch dem Derby-Sieg gegen Monaco. Das ist die einzige Niederlage von Spitzenreiter Monaco, die sie bekommen haben. Und Nizza ist immer noch ungeschlagen. Nach 8 Spielen. 4 Siege, 4 Unentschieden. Angeblich die beste Verteidigung Europas, konnte ich jetzt so nicht verifizieren. Also nur 4 Tore in 8 Spielen. Ich habe geschaut, die Eintracht hat zumindest schon mal ein Tor mehr bei einem Spiel weniger. Also
sagt viel über dich aus, dass du da zuerst an die Eintracht denkst. Aber du hast
natürlich. Ja, es ist vielleicht nicht ganz so überraschend. Und gegen PSG konnte man dann aber tatsächlich auch schon sehen, was dann das Spiel von Fariola ausmacht. Also flache Bälle, plötzliche Rhythmuswechsel, Gegner überraschen, Spiel stark über die Mitte spielen, enge Räume, dicht beieinander bleiben, ständig den Gegner zurechtlegen, so dieses Klassische. Ne? Und dann aber überraschend sein, gern auch mal so überraschend sein, dass man wirklich Lücken reißt, unerwartet sein, ein bisschen unkonventionell sein, aber eben relativ eng von hinten aufbauen. Und das war genau das, was gegen Lyon dann halt die Pfiffe hervorgerufen hat, weil das sah dann so aus, als hätten sich die zwei, oder was heißt das, hätten? Also sie haben es, die beiden Innenverteidiger passen sich die ganze Zeit die Bälle zu, der Torwart ist stark eingebunden, alle stehen relativ ungewöhnlich am Strafraum, stehen dann oft beim Aufbauspiel 5, 6 Leute, weil die zentralen Mittelfeldspieler auch noch zurückkommen. Und dadurch ziehst du aber dann den Gegner raus, wenn es klappt. Und da ist dadurch hinten Lücken, während dann der Rest des Teams da in diese Lücken rein stößt. Und ja, das hat bei Paris richtig gut funktioniert. Haben auch dann Risiko hoch angelaufen. Ist ja jetzt auch nicht so ganz so ungefährlich, gegen einen Mbappé dann im Angriff hoch zu stehen und so. Ja, und man muss sagen, also aktuell ist diese Achse, Dante Todibo ist eventuell das beste Innenverteidiger-Duo der Liga. Ich habe Dante ja vor 2 Wochen schon mal gelobt. Der galt auch wirklich bei sehr, ich habe extra nochmal nachgeschaut, der galt auch bei sehr vielen so Vorschaublicken, ne? Wo wird Nizza denn landen? Naja, ist schon ein Sicherheitsrisiko, ne? Also mit dem Alter. Aktuell ist davon nichts zu sehen. Todibo ist in der absoluten Form seines Lebens. 190 Ballkontakte in einem Spiel hat er jetzt gemacht. Damit hat er den Rekord seit Opta die Statistiken erhebt, seit 2006. Vormaliger Rekord war auch von Nizza aus dem Jahr 2017. Und er hat noch 181 Pässe. Damit hat er einen gewissen Thiago Motta vom ranglisten Platz gestoßen. Davon kamen noch 165 Pässe an. Also der ist unglaublich wichtig im Spielaufbau. Das ist, glaube ich, genau das, wenn ich mir das so zusammenreime, was ich da über Farioli gelesen habe in der Türkei. Genau das, was er will. Also starke Innenverteidiger, die da klug aufbauen. Und ja, also im Offensive klappt es noch nicht ganz so gut. 8 Tore in 7 Spielen. Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Also das sieht interessant, spannend, gut aus.
Aber wenn du mit 8 Toren 16 Punkte holst,
ist ist ein guter Quotient, ja, würde ich auch sagen. Aktuell reicht es eben für den 2. Tabellenplatz. Und nochmal kurz, bei Todibo habe ich nochmal kurz nachgeschlagen, weil wir kennen ihn natürlich noch von Schalke 04. Und dann dachte ich mir, Mensch, aber da hat er doch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Oder ja, nur 4 Spiele hat er damals da gemacht. War ja auch nur für eine halbe Serie, glaube ich, da ausgeliehen von Barca, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ich weiß nicht, Alex, ob du das noch...
Ja, nee, das weiß ich. Dann haben sie ihn verschenkt, verscherbelt, weil sie nichts mit ihm anfangen konnten. Und man hat aber in den wenigen Einsätzen gesehen, dass er Potenzial hat. Und das entfaltet er offenbar jetzt sehr, sehr gut in Frankreich.
Also war jetzt auch gegen Deutschland im Kader.
Fehlverkauf von Barca, wie so viele Fehleinschätzungen bei Spielertransfers. Ne? Gab es ja einige in der Bartomeu-Ära. Mhm.
Ich sehe den auch so für 50, 60, 70 Millionen nach England wechseln nächsten Sommer.
Ja, ja gut, ich meine, wenn er gerade so gut ist. Er ist 23 Jahre alt, das ist ja das Verrückte. Also der hat vor 4 Jahren auf Schalke gespielt und jetzt ist er 23.
Den haben sie mit 18, glaube ich, für 1 Million von Toulouse bekommen. Also einer dieser Deals, ne, der sehr schwer vorstellbar ist in der heutigen Zeit, dass du so früh so einen Rohdiamanten entdeckst und bekommen kannst für so wenig Geld, logischerweise. Mhm. Wenn man an Arda Güler denkt, der hat ja direkt schon 40 gekostet, ne, in ähnlichem Alter. Also eigentlich ein Monster-Deal, aber sie wussten nichts mit ihm anzufangen und ja, so ist das.
Ja, das war halt noch bevor wir alle wussten, dass es sich quasi lohnt, auch den französischen Innenverteidiger Nummer 16, 17, 18 zu kaufen und er wird trotzdem noch einer der Besten der Liga sein. Das hat sich ja da erst so langsam rauskristallisiert. Also Nizza, Platz 2, ungeschlagen, unter anderem PSG besiegt, das haben vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer mitbekommen, da stand es lange 3-1, dann irgendwie 3-2, aber haben es über die Zeit bekommen, weil wir ja auch erfahren haben, gute Abwehr, da sind wir sehr gespannt drauf, was der neue René Maric, der italienische René Maric, so zu leisten imstande ist.
Ist der in den italienischen Medien eigentlich ein Thema?
Nicht riesig groß auf jeden Fall. Hm. Also sicherlich in nerdigeren Publikationen, aber ja. So jetzt auf der Gazetta-Titelseite oder so habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen.
Na gut, vielleicht noch verdient hat es vielleicht auch noch nicht.
Wenn sie dann Champions League spielen oder irgendwie so, kommt das dann. Aber dann lass doch, Marius, komm, dann lass doch noch dein zweites Thema machen aus der Serie A. Und du hast nämlich indirekt schon über das Team gesprochen, dass eines der Teams der Stunde oder vielleicht das Team der Stunde neben Milan?
Neben Milan, Inter, gut, Inter hat jetzt einmal verloren, aber trotzdem so vom Überraschungsfaktor her vielleicht genau das Team der Stunde, denn von Inter und Milan erwartet man natürlich, dass sie da vorne mitspielen. Die Fiorentina aktuell auf Platz 4 mit 17 Punkten und eben, wie gesagt, gerade den amtierenden Meister Napoli geschlagen und dabei diese Saison ziemlich begeisternden Fußball am Spielen. Also Italiano gilt seit Jahren als eines der größten Trainertalent in Italien und alle haben der Fiorentina oder haben die Fiorentina beglückwünscht, als sie ihn verpflichten konnten von Spezia. Hat dann ja auch letztes Jahr das Conference League Finale erreicht. In der Liga war es dann aber eigentlich immer so mal hui, mal pfui so ein bisschen. Also die Klasse, die das Team oder der Kader da letzte Saison schon hatte, ist nicht konstant genug auf den Platz gebracht worden und dass sie diese Saison wieder in der Conference League spielen dürfen, liegt nur daran, dass Juve disqualifiziert wurde. Mhm. Und na gut, aber jetzt sind sie wieder dabei und in der Liga läuft es bisher fantastisch. Italiano ist ein ganz moderner Trainer, der auch sehr innenverteidigerlastiges Aufbauspiel betreibt, sehr variabel in der Offensive spielen lässt und ein extremes Angriffspressing praktizieren lässt. Das hat Napoli, wo sie letzte Saison ja immer, egal wer gepresst hat, wie gepresst hat, super rausgekommen sind jetzt gegen Florenz, haben die sich einfach einschnüren lassen und deswegen war der Sieg auch komplett folgerichtig, auch in der Höhe am Ende. Und ganz interessant, ich würde das auch unter anderem an der Personalie Nico Gonzalez festmachen, den RasenfunkhörerInnen ja bestens noch von seiner Zeit beim VfB Stuttgart kennen, der letzte Saison immer mal wieder angeschlagen war, kleine Wehwehchen hatte, deswegen ja meine ich auch die WM verpasst hat und sich jetzt nicht Weltmeister nennen darf. Der ist diese Saison aber komplett fit und hat, glaube ich, wettbewerbsübergreifend schon 8, 9, 10 Tore geschossen und ist auch in der Serie A Torschützenliste hinter Lautaro Martinez und Osimhen aktuell in also auf dem Podium und ja, Florenz zugucken macht unglaublich Spaß, hat natürlich auch immer mit diesen lilanen Trikots so Batistuta, Rui Costa und so Baggio, da erinnert man sich irgendwie gern zurück, da schwingt so ziemlich viel Flair
Franck
mit.
Franck Ribéry, Mario Gomez. Komisch, dass genau, die jetzt gefehlt genau. haben in deiner Aufzählung.
Marvin Compeer. Also das weckt Emotionen so, wenn die dann halt begeistern in Fußball spielen und wieder da vorne mitspielen, dann ist natürlich auch ganz logisch, dass da direkt gesagt wird, also jetzt auf jeden Fall, wir können ja versuchen, die Meisterschaft anzugreifen und so, also da die Erwartungen bei den Fans sind auch immer sehr schnell, sehr weit oben. Das muss man dann mal sehen. Aber wenn die Mannschaft nicht wieder so einen Konstanzabfall hat wie in der letzten Saison, dann ist auf jeden Fall mit denen zu rechnen. Und In der Conference League, da haben sie zweimal unentschieden gespielt gegen Genk und Ferencvaros, aber ich glaube auch, dass sie da die Gruppenphase überstehen werden und dann ja vielleicht, ich habe das Finale gegen Frankfurt gecallt vor der Saison, wäre glaube ich ganz attraktiv.
Ja, schauen wir mal. Da zweifle ich eher an der SGE, ehrlich gesagt. Das ist mal ein schlechtes Zeichen, wenn bei der Auslosung schon gesagt wird, ja, also Eintracht Frankfurt könnte den Wettbewerb gewinnen. Hä, bitte was? Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn deutsche Medien so wie jemanden schreiben. Mein Herz geht ja auf, Marius, wenn ich sehe, dass Giacomo Bonaventura da auch gerade anscheinend eine gute Saison spielt. 4 Tore, komplett. 2 Assists, also...
Ja, der hat ja auch, also hat auch eine unglaubliche Verletzungsgeschichte hinter sich, sonst wäre der vielleicht, hätte der noch eine viel größere Karriere hinlegen können, als er das im Endeffekt gemacht hat. Und ja, ist auch mit Mitte 30 immer noch das Herz auf jeden Fall des Spiels, also Leader auf dem Platz, geht voran und erzielt auch immer sehr, sehr viele schöne Tore, also hat irgendwie ein Talent dafür, in der Flanke irgendwie den Volley irgendwie reinzuspringen und der geht dann in den Winkel. Also da, ja, also so ein Spieler zum Zungeschnalzen oder wie man bei Doppelsechs gesagt hätte.
Oh ja, allein Giacomo Bonaventura. Das ist ja klar, dass er das sehr gut macht. Er heißt ja nicht Media Ventura. Ha, ha, ha. Also, Florenz steht sehr gut da. Tabellenplatz 4 aktuell und wie besprochen, einiges gibt es da zu sehen. Und dann wollen wir nochmal nach La Liga blicken. Da gibt es auch einiges zu sehen bei Celta Vigo, aber es betrifft leider, Alex, häufig die Gegner und das macht etwas mit dem Trainer. Der heißt nämlich Rafa Benitez. Was ist los bei Vigo?
So, jetzt habe ich eine Frage an dich zum Einstieg. Oh, wenn Mendilibar der spanische Neuro-Ramagat oder Magat ist, was oder wer oder was ist dann Rafa Benitez?
Oh Gottes Willen, es muss ja jemand sein, der einmal was gewonnen hat.
Da wäre ich, glaube ich, bei Magat gewesen.
Ja? Ja, okay. Kann man vielleicht gelten lassen. Vielleicht auch tatsächlich Niko Kovac? Aber da fällt
der ist ja noch nicht so lange im Game wie Benitez, ne?
Ja,
der war ja schon.
Benitez hat ja diesen Stil, den einfach kein deutscher Trainer jemals hatte. Also muss man einfach so sagen.
Darf ja nicht vergessen, mit Valencia war er zwar im Champions League Finale, ne? Wurde ja auch Meister wann war das? Anfang der 2000er? 2001, 2002, 2003, irgendwie sowas. Also der ist schon sehr, sehr lange dabei, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall läuft trotz seiner großen Erfahrung und hat natürlich einen sehr, sehr spannenden Job bei Celta übernommen, denn er sollte sie endlich mal umkrempeln, nachdem sie, ich glaube, 3 Jahre in Folge im Abstiegskampf waren und immer jeweils bis zum letzten Spieltag zittern mussten um den Klassenverbleib, teilweise wirklich Minuten vor Schluss diesen erst gerettet oder mit einem Sieg gegen Barca letztes Jahr, weil es für Barca um nicht so viel ging. Wenn sie das Spiel nicht gewonnen hätten, hätten sie auch absteigen können. Also es war wirklich jeweils sehr, sehr knapp in den letzten Jahren und mit Rafa Benitez sollte jemand eben jetzt kommen, der enorme Erfahrung hat, der ja vor vielen Jahren natürlich ein Erfolgscoach war, aber
Giovanni
auch ein gewisses Standing hat.
Er ist quasi wie Giovanni Trapattoni, als er damals zum VfB gekommen ist.
Das hat dir jetzt keine Ruhe gelassen, ne?
Ja, wirklich.
Okay.
Aber schön, dass wir das VfB erwähnt haben.
Ja, lass ihn mal so gelten, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, spannende Trainerrolle angenommen, ne? Sollte Celta Vigo, das ist ja, du magst ja Vergleiche, sowas wie Werder Bremen, La Liga, so ein bisschen kann man es vergleichen, ne? So. Und sollte sie endlich mal wieder nicht nur aus dem Abstiegsrampf rausbekommen, sondern optimalerweise die Top 10 annähern, ne? So. Aber klappt leider nicht so gut wie bisher, denn sie haben erst ein Spiel gewonnen von 9 und sind erneut wieder im Abstiegskampf, wieder Drittletzter aktuell. Es klappt also einfach überhaupt nicht. Die Frage ist, warum? Die wirst du mir natürlich jetzt stellen. Ich beantworte sie direkt, weil sie einfach ihre Chancen nicht in Tore ummünzen. Also sie spielen wirklich eigentlich ansehnlichen Fußball, auch mutig. Also Benitez ist gar nicht so der Magath vom Fußballstil her, dass du sagst, die Mauern nur stellen sich hinten rein und hoffen, dass der liebe Gott irgendwie was vorne vom Laster fallen lässt. Nee, gegen Barca zum Beispiel haben sie 2-0 in Barcelona geführt und zwar verdient geführt. Haben wirklich grandios gespielt. Und dann ging es ab der 80. schief und sie verloren noch 2-3. Also die Gegentore waren in der 80., 85., 88. oder so. Sie waren auf Kurs Sieg und zwar auch verdient. Also eine tolle Leistung. Auch nicht ummünzen können. Zu Hause gegen Real Madrid haben sie auch eine gute Leistung gezeigt. Ein Tor wurde aberkannt nach Ecke, das eigentlich hätte stehen dürfen, sollen, müssen. Und dann hinten raus Bellingham Dinge gemacht nach einer Ecke, 0-1 verloren. Also auch in den beiden Spielen, die ich gesehen habe, ich habe jetzt natürlich nicht jedes Spiel gesehen, gegen die ganz Großen haben sie wirklich gut gespielt, haben dagegen gehalten, mutig. Dann denkst du dir, okay, wenn es gegen die Großen nicht klappt, die ja individuelle Klasse besitzen, solltest du immerhin die Kleinen schlagen können mit dieser Spielweise. Genau das klappt eben nicht. Sie verlieren die Spiele, die sie eigentlich ja keinesfalls verlieren dürften, sollten, um nicht zu sagen, die sie eigentlich gewinnen müssten. Also es gab Heimniederlagen, lass mich nachgucken, gegen Mallorca zu Hause, in den Abstiegskandidaten, gegen Osasuna zu Hause, ein mittelmäßiges Club, mittelmäßigen Club, und gegen Getafe, auch einen Abstiegskandidaten, gab es ein 2-2, sowie gegen Alaves zu Hause auch nur ein 1-1. Also das sind eigentlich die Mannschaften, diese typischen kleinen Teams, die du eigentlich schlagen müsstest, schlagen solltest. Und das kriegen sie einfach nicht hin. Und deswegen stecken sie erneut leider wieder im Abstiegskampf. Und ja, so ein bisschen ist man, glaube ich, schon ratlos, weil man sich mehr erhofft hat.
Aber wackelt da ja der Stuhl schon? Weil, also man kommt ja an diesen, an den Chancen nicht vorbei. Also ganz interessant, Celta Vigo die viertmeisten Schüsse in La Liga, übrigens auf Platz 2 im Sandwich zwischen Real und Barca, Sevilla, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Also sprich, man sieht aber quasi, es gibt Chancen, sie werden eben nicht genutzt. Kann man das auch so, also ist es dementsprechend auch bewertet dann in der Liga, dass man jetzt sagt, naja, das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis sich das dann wieder angleicht?
Das würde ich auch sagen, aber du siehst schon an Sevilla, manchmal verlieren da die handelnden Personen die Nerven. Das droht ihm natürlich auch. Ich bin froh, um ehrlich zu sein, ich habe jetzt nichts mit Celta so am Hut, aber natürlich froh, dass die nicht direkt die Nerven jetzt verloren haben, Länderspielpause. Aber die nächste kommt ja auch wieder in einem Monat, wer weiß, wie es dann aussieht. Ne? Man kennt ja diesen Zeitpunkt. Aktuell, ich persönlich finde, und das hast du einen guten Punkt gebracht, dass die Underlying-Stats zeigen, dass es nicht so schlecht ist, wie die Tabellensituation darlegt. Du hast die Chancen angesprochen. Von den X-Points her müssten sie eigentlich 6 Punkte mehr haben. Also sie haben aktuell 6 Punkte auf dem Konto.
Und dann wären sie 9.
aktuell. Und von den X-Points her müssten sie eigentlich 12 Punkte oder 13 haben. Also 12,7 ist der Wert. Und mit 12 oder 13 Punkten wärst du ganz genau 9. Und das ist ja so die Tabellenregion, in die sie hoffen, mal klettern zu können. Also du siehst schon daran, sie müssten mehr Punkte haben, sie müssten mehr Tore schießen. Sie spielen also nicht so schlecht, belohnen sich einfach nicht. Und wenn du dich fragst, ja, warum können sie sich nicht belohnen? Ich würde daran das an einem Namen festmachen wollen. Das ist ihr Superstar und Talisman Iago Aspas, der seit Jahren der wichtigste, beste Spieler ist, der Kapitän, der Torgarant. Und der hat noch kein einziges Ligator geschossen. Das ist absolut unerklärlich. Weil er
macht sich das Alter da langsam bemerkbar?
Der ist, glaube ich, schon 36, ja. Offenbar so ein bisschen dann schon. Irgendwann baust du ab. Er hat die letzten 5, 6, 7 Jahre immer 14 oder mehr Tore geschossen, teilweise auch 20 Tore, fast immer auch zweistellige Assists gehabt. Also war wirklich mit Abstand der Lebensretter Celtas. Ohne ihn wären sie 3x auch schon abgestiegen, in 3 Saisons in Folge, wenn er nicht regelmäßig seine Tore gemacht hätte. Und in der Saison hat er noch kein einziges Tor geschossen und sie sind wieder da unten drin und du merkst einfach, wenn er einfach nur 2 oder 3 Türchen hätte, hätten sie wahrscheinlich 6 Punkte mehr. Und dann würden wir anders auch über Rafa Benitez Stuhl reden. Denn just am Wochenende jetzt beim 2-2-jährigen Getafe erneut ein täuschendes Spiel, hat er kurz vor Schluss seinen Elfmeter verschossen. Allein das wäre schon der Sieg gewesen.
Da drehst du durch als Trainer, aber es ist ja nicht so, dass Rafa Benitez nicht schon viel gesehen hätte in seiner Karriere. Er ist ja für alle, das ist ja international bekannt, er ist ja quasi der Giovanni Trapattoni Englands. Nee, nicht Englands, ach, meine Güte, jetzt haue ich alles durcheinander, aber ist ja auch egal.
Aber wir nur haben der Trapattoni, der zum VfB kam.
Genau, der VfB Trapattoni, natürlich. Das ist ja, wer erinnert sich nicht noch an den VfB Trapattoni mit Co-Trainer Lothar Matthäus, war das damals schon? Nee, das war nur in Salzburg, oder?
Marius, wie hieß der Leicester-Coach, den Namen hättest du droppen können?
Ranieri.
Der auch seit 30 Jahren im Game ist, der so viele Vereine hatte, der auch Meister wurde, das wäre dein Vergleich gewesen. Aber der ist ja kein Deutscher, ne? Das passt nicht.
Ja, nee, vor allem hatte der keine Zeit in Deutschland. Für mich findet alles nur in Deutschland statt, ist ja klar.
Merkt man gar nicht, ne.
Genau.
Die berühmte internationale Frage, can he do it against Sandhausen on a Wednesday night?
Ja, und die Antwort ist ziemlich sicher nein, denn eigentlich kann das fast keiner in Sandhausen. Nicht mal Sandhausen kann aktuell Sandhausen Dinge tun, aber das ist ein Thema für eine andere Ligatur, die vielleicht in der nächsten Woche kommt. Dann wollen wir nochmal in die Ligue 1 gucken. Wir haben schon über Nizza gesprochen, jetzt wollen wir über Lens sprechen. Was ist denn da erwähnenswert, David?
Ja, wenn man auf die Tabelle schaut, sind sie relativ weit unten, wobei, ich fange mal anders an. Also ich gebe hier mal ein kurzes Recap. Die waren ja überraschend zweiter vergangene Saison. Das habt ihr ja auch nochmal schön aufgearbeitet in dem Ligatour-Saisonfinale. Einziges Champions League-Team neben PSG diese Saison. Konnten auch ihre starke Defensive behalten, inklusive Danso, über den du dich ja schon gewundert hast, dass der da auch nochmal seinen zweiten Frühling, Sommer, Herbst spielt. Hatten aber zwei wichtige Spieler verloren, zwei sehr, sehr wichtige Spieler. Seko Fofana nach Saudi-Arabien und Luis Openda nach Leipzig. Kann man jetzt überlegen, was davon schlimmer ist? Also so als Destination meine ich.
Autsch.
Das tat ihnen aber tatsächlich sehr, sehr weh. Und Mitte September waren sie Vorletzter, hatten einen Punkt aus vier Spielen. Das begann schon unglaublich ganz blamabel mit einer Niederlage gegen Brest. Da ist jeder Beobachter davon ausgegangen, Brest wird gegen den Abstieg kämpfen. Spoiler alert, that didn't happen. Also Brest ist aktuell auf Platz 4. Da müssen wir vielleicht auch mal irgendwann, wenn die da oben bleiben,
der VfB Stuttgart, Frankreich. Es tut mir leid, ich muss das einfach sagen.
Stuttgart, Frankreich. Und dann hatten sie sehr, sehr hartes Auftaktprogramm. Also der Spielplan war nicht ihr Freund. Rennes, PSG, Monaco. Da waren sie dann wieder eher Köln, Frankreichs. Ne? Die haben ja auch Spielplanpech gewesen. Mhm. Ja, also das war jedenfalls nicht das, was sie, ne? Sie sind nicht eines der traditionell großen Teams der Liga. Sie haben eine Meisterschaft in den 90er, aber es ist schon klar, dass sie jetzt nicht da eines der Top-Top-Teams sind. Trotzdem war das nicht ihr Anspruch. So, die hatten schon formuliert, sie wollen im ersten Drittel der Liga sich etablieren, obwohl sie weniger Budget haben als sieben andere Clubs. Aber der Transfersommer war extrem, extrem chaotisch. Hatten Wahi eingekauft für 30 Millionen als Rekordeinkauf, hatten eben, wie gesagt, auch diese 75 Millionen eingenommen für Fofana und Openda und haben plötzlich festgestellt, oh Wunder, die Preise sind in die Höhe gegangen, wenn du irgendwo anklopfst. Mhm. Ach was, ihr habt 75 Millionen auf dem Konto. Sie hatten Spierings geholt, der sollte Fofana ersetzen. Der verließ den Club schon im September wieder, weil er sich nicht wohlgefühlt hat. Das war relativ überraschend. Dann mussten sie da nochmal kurzfristig Ersatz holen. Hatten eine ganze Menge so an Last-Minute-Transfers, Aguilar, Mawasa. Die haben mittlerweile auch Konsequenzen rausgezogen. Also die haben ihr Management umstrukturiert und weil sie offenbar auch der Meinung sind, das war jetzt nicht so die Glanzleistung, wie wir da im Sommer aufgetreten sind auf dem Transfermarkt. Und jetzt so langsam haben sie eine Aufwärtskurve. Sie haben jetzt Siege gegen Toulouse und Straßburg gemacht und sie haben dieses überraschende, glorreiche 2:1 gegen Arsenal in der Champions League, das ich ehrlich gesagt nicht gesehen habe. Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut. Das sah schon recht, recht cool aus. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch gesehen hat.
In der Konferenz, ja.
Genau,
in der
Konferenz. Also frühes Gegentor auch noch nach Fehler von Thomasson und der macht das aber mit dem 1:1 wieder gut. Das war echt ein Hammer da wieder, der ins Tor gezwirbelt hat. Starke Paraden auch von Brice Samba, der war ja vergangene Saison schon extrem wichtig. Und ja, und Wahi scheint auch jetzt einzuschlagen langsam. Der hat jetzt 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Der wurde ja auch von der Eintracht umworben. Der sind die ja immer so ein bisschen traurig offenbar, dass sie den nicht bekommen haben. Mal schauen. Also leichter Aufwärtstrend bei Lens und ja, in der Champions League-Gruppe, die führen sie jetzt an, ne? Vor Arsenal und Sevilla. Also mein Gott,
ist jetzt. Gegen Sevilla gab es ja das 1:1, das angesprochene, und auch da genau. War der Punktgewinn mindestens verdient, wenn nicht sogar der Dreier wäre verdient gewesen. Und auch gegen Arsenal, was ich so mitbekommen habe, war das alles andere als unverdient. Ja. Nee. Also das bemerkenswerte Leistung in der Champions League. Hätte ich ihnen so nicht zugetraut, muss ich sagen.
Ich auch nicht. Ich habe noch ein kleines Quiz für euch mitgebracht. Ich hatte es im Vorfeld schon in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ob ihr wisst, ob bei euch schon mal ein usbekischer Spieler gespielt hat in der Liga, weil mit Abdukodir Kusanov spielt ein 19-jähriger Innenverteidiger bei Lens. Jetzt der kommt aus Usbekistan. Der hat mach erstmal die Frage. Habt ihr schon mal Usbeken gesehen? Weil er ist tatsächlich der erste Liga, also stand in den Medien, es ist der erste Usbeke in der Liga, in der Geschichte der Liga.
Also es gab bei Juve mal Ilyas Zeytulayev, der in der zweiten Mannschaft gespielt hat und dann so ein, zwei Joker-Einsätze bekommen hat und aktuell Ilya Shomurodov, der von der Roma an Cagliari ausgeliehen ist und auch schon bei Genoa und Spezia, glaube ich, gespielt hat.
Wahnsinnswissen, hast du das gegoogelt oder wusstest du das, Marius?
Ich musste einmal gucken, ob er wirklich Usbeke ist. Und, aber
okay. Weil ich habe es nicht gegoogelt und deswegen kann ich es nicht beantworten. Und ich würde eher sagen, nein, bezüglich La Liga. Aber ich habe es nicht nachgeguckt. Also aus dem Stegreif würde ich eher sagen, schwer vorzustellen.
Gut, also er ist jedenfalls 19 Jahre alt, spricht nur Usbekisch und Russisch, macht die Sachen nicht unbedingt einfacher. Trainer Frank Aes ist aber sehr beeindruckt, wie weit er schon in seinem Alter sei. Er kann auf Französisch tatsächlich nur 4 Worte, die seien aber für einen Verteidiger ausreichend. Dann, also nächstes Quiz, was glaubt ihr, was sind die 4 Worte, die Kusanov auf...
Ich, du, Tor und hey Schiri, das war doch faul.
Ja, nee, es ist ein bisschen verteidigerspezifisch. Also es ist Vas-y, dorthin, mhm. Ça vient, also kommt, Ball kommt, Avance, nach vorne und Seul, alleine. Das sind die 4 Worte, die offenbar ein Verteidiger wissen muss.
Ich habe übrigens nachgeguckt, in La Liga hat noch kein Usbeke gespielt. Also du konntest
sonst hätte ich es ja gewusst, Alex. Max.
Genau,
ne?
Eben.
Sonst hätte ich es ja gewusst.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber das ist ja schön, dass man mit 4 Worten schon dahin kommt. Also, weil das können wir uns ja auch mal merken für alle anderen Verteidiger, die fremdsprachig eben in eine Liga wechseln und dann sagt man, die brauchen noch Zeit, sich anzupassen. Da können wir immer sagen, mach's doch wieder Usbeke von Lens.
Ja, Kusanov.
Ich habe den Namen, genau, danke.
Kusanov.
Ich wollte nicht so respektlos sein. Kusanov, ja. Der Stark. Also, Lens, das gucken wir uns genau an. Auch in der Champions League und schauen uns mal an, ob man es vielleicht wieder schafft, ein bisschen nach oben den Anschluss zu bekommen. 7 Punkte Rückstand sind es aktuell auf die internationalen Plätze. Saison ist aber natürlich auch noch jung. Und das ist ja eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung zu, wir haben noch 2 Themen, einmal die Awards und einmal die Matches to Watch. Aber ich würde fast sagen, lass doch mit den Matches to Watch dann anfangen. Was gibt's denn, David, in der Ligue 1, was man sich am nächsten Wochenende einverleiben sollte?
Also am nächsten gibt es erstmal nichts, weil ja Länderspielpause ist, aber das Wochenende
am
drauf.
Nächsten Spieltag, genau.
Am nächsten Spieltag drauf ist am Samstag Nizza-Marseille. Das ist natürlich absolut großartig, so als Côte d'Azur Derby und in der Form, in der Nizza aktuell ist. Am Sonntag kann man sich Monaco gegen Metz anschauen, wenn man den Spitzenreiter sehen will. Da sage ich gleich bei den Awards noch was kurz zu. Und Sonntagabends, wer also richtig schön Katastrophentourismus haben möchte, kann sich Lyon gegen Clermont anschauen. Da spielt der 17. gegen 18.
Ja, aber wirklich, stimmt.
Also
schafft es einer von beiden seinen ersten Sieg in dieser Saison zu bekommen? Ich tippe hart 0 auf 0-0. Ja, genau. Das ist stark. Ja, das ist doch super. Dann machen wir das schnell gleich durch. Alex, was sind denn die Matches to watch in La Liga?
Ja, wir blicken natürlich auf die Spiele der Trainer und Mannschaften, die wir gerade besprochen haben, denn du hast eins, glaube ich, sogar schon vorweggenommen. Der FC Sevilla spielt just gegen Real Madrid, den Tabellenführer, zu Hause. Also das ist natürlich mit dem neuen Coach dann, Alonso, ein Match to watch und natürlich auch unabhängig vom Trainernamen und vom Trainerwechsel, ne, ein Kracher im spanischen Fußball. Und dann haben wir die andere Mannschaft, die wir heute besprochen haben, Celta Vigo mit Benitez, die empfangen Atletico Madrid, die sind auch nicht so schlecht unterwegs, sind auch aktuell ganz gut drauf. Also das sind schon mal 2 Spiele to watch und das dritte, das ich mitgebe, ist auch ein absoluter Klassiker, Barça gegen den Athletic Club aus Bilbao, 2 Urgesteine des spanischen Fußballs, also durchaus 3 spannende Spiele am nächsten Spieltag.
Aber wirklich, und dazu der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, ich schreibe das jetzt immer in die Shownotes rein, mit Anpfiff, Zeit und Datum, dann findet ihr das auch schneller.
Ja, das absolut. Ist ein Service.
Das ist quasi wie
ich habe auch extra nachgeschaut, wie immer, also das sind auch tatsächlich Spiele, die im deutschen Fernsehen übertragen werden, also im,
ne? David ist
gut,
mein
bei warum auch immer die sich Lyon gegen Clermont, aber gut.
Das war wahrscheinlich auch Verzweiflung. Wir brauchen noch irgendwas abends, komm, dann nehmen wir die Ligue A. Und was haben wir in der Serie A, was wir uns angucken sollten?
Ich würde empfehlen, einfach den Sonntag ab mittags auf der Couch zu verbringen und ab 12.30 Uhr bis 23 Uhr Serie A zu gucken. Vielleicht muss es nicht ganz so früh sein, Roma gegen Monza, wenn man Mourinho mag, dann kann man sich das sicherlich geben. Aber eigentlich ab 15 Uhr Bologna-Frosinone, Frosinone komme ich gleich bei den Awards einmal zu, könnten ganz unterhaltsame Spielchen werden und dann hat man 18 Uhr Atalanta-Genua, da bin ich mir sehr sicher, dass das ein sehr unterhaltsames Spiel werden wird, denn das sind 2 Mannschaften, die offensiv zu einigen imstande sind. Atalanta ist bekannt und Genua ein Aufsteiger, der gerne spektakulär spielt, sage ich einfach mal. Und dann hat man um 20:45 das Topspiel Milan gegen Juve. Da kann es sein, dass es spielerisch nicht mega begeisternd wird, aber San Siro wird sicherlich brennen und ist halt ein Topspiel.
Ja, und ist der aktuelle Tabellenführer. Ich sehe schon, Leute, also wenn ihr die Hausaufgaben durchhört oder durchschaut, die ihr hier gerade aufbekommt, habt ihr mehr Spiele gesehen als ich an einem normalen Bundesliga-Wochenende. Da wünsche ich euch viel Spaß bei an der Stelle schon mal. Dann wollen wir aber noch kurz die Awards vergeben. Ihr habt es ja auch schon ein bisschen angeteasert, Marius, wenn du jetzt eh schon gerade mit dabei warst. Du hast Frosinone mit dabei. Wir haben ja die drei Kategorien MVP, Unsung Hero und Momente der letzten Spieltage. In welchem landet denn Frosinone dann bei dir?
Beim Unsung Hero. Und das ist, da schließt sich dann auch sozusagen der Kreis in der Folge, denn das ist mal wieder der Trainer, Eusebio Di Francesco, den auch Asche über mein Haupt und über Marios Haupt bei Serie Amore, da haben wir so ein bisschen vor der Saison gewitzelt. Wann wird er denn entlassen? Denn seine letzten Stationen, man kennt ihn vielleicht noch von der Roma, da hatte das Champions League Halbfinale erreicht und danach war bei Sampdoria 8 Spiele mit 0,75 Punkten pro Schnitt. Bei Cagliari immerhin bis Ende Februar 0,81 Punkte im Schnitt und dann bei Hellas Verona 2021 hat das Ganze 4 Spiele durchgehalten. Und man dachte eigentlich, die Karriere wäre schon vorbei. Dann ist aber Frosinone als Meister aufgestiegen und Fabio Grosso, der jetzt das Himmelfahrtskommando in Lyon übernommen hat, hat sich nicht mit dem Verein auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Dann haben sie sich für Di Francesco entschieden. Und Stand jetzt steht Frosinone mit einem völlig umgekrempelten Kader auf Platz 8. Hm. Die haben junge Spieler, viele junge Spieler spielen durchaus attraktiven Offensivfußball, dafür war Di Francesco eigentlich schon immer bekannt und dass er jetzt steigt so ein bisschen aus der Asche heraus so und bekommt wieder mehr Anerkennung und das ist, das finde ich schön einfach.
Mir brennen so viele Vergleiche auf der Zunge, aber es war schon genug Bundesliga.
Ich will sie hören. Nein, ja? Hast du damit gequält?
Komm, Leute, schon abgeschriebene Trainer, die dann irgendwie jemanden nochmal nach oben führen, kurzzeitig und die ganz schlechte Bilanzen vorher hatten. Also, das ist zu einfach. Das wissen auch die Hörerinnen und Hörer selber. Alex, wer ist dein Unsung Hero?
Darf ich das eigentlich in einem Abwasch machen? Oder
du darfst wegen mir jetzt auch Kategorie. Alle drei machen, ja.
Gut, also Unsung Hero, MVP, da ist die Frage des Spieltags oder der Saison. Der Saison ist klar, wir hatten es vor zwei Folgen, das ist einfach Bellingham und der muss auch weiter Saison-MVP bleiben, hat jetzt wieder einen Doppelpack am Wochenende gemacht, ist in der Torjägerliste auf Platz 1 mit 8 Toren in 8 Spielen und absolut bemerkenswert, nicht nur die Zahl an sich, sondern er trifft alle 84 Minuten. Das sind ja fast schon, weiß ich nicht, Lewandowski-Haaland-Nummern, ne? Also absolut bemerkenswert, der herausragende Spieler der Saison bisher in Spanien, kurz und bündig gemacht. Dann gibt es noch einen MVP.
Bessere Werte als Ronaldo in seinen ersten 8 Spielen oder so.
Tatsächlich. Welcher Ronaldo? Der
Cristiano.
Berühmte oder der? Okay, nee, der andere.
Der andere.
Der ist natürlich auch berühmt, das ist schon klar.
Genau, aber Bellingham, das haben wir ja schon abgefrühstückt. Wen würdest du denn als Alternativ-MVP vorstellen?
Deswegen wollte ich es ja sagen, das ist jetzt eher langweilig, denn den kennen wir alle. Ein anderer MVP oder eben des Spieltags oder Unsung Hero wäre Brian Zaragoza, der hat nämlich Barca abgeschossen. Es war am Ende nur ein 2:2 von Granada, aber ein absoluter Punktgewinn für die Andalusier, die ja auch ganz unten drin stehen. Und die Tore waren bemerkenswert. Das erste Tor hat er nach, ich glaube, 15 Sekunden geschossen, direkt nach dem Anpfiff, also wirklich kalte Dusche für Barca. Und das zweite Tor, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich es anschauen. Da bricht er wieder über links durch, also er ist ein Flügelspieler, vernascht Koundé, vernascht Ter Stegen mit einer Körperdrehung und schießt ihn dann mit dem Außenriss hoch ins Tor. Also wirklich ein tolles Tor, vielleicht das Tor des Spieltags. Bemerkenswertes Resultat, Doppelpack gegen Barca und direkt auch, deswegen ist er gar nicht so unsung, er wurde in die spanische Nationalmannschaft nominiert, direkt nach seinem Doppelpack. Also ein Name, den man sicherlich hier im Podcast noch nicht gehört hat, auch generell in Deutschland noch nicht so häufig, er spielt halt nur bei Granada, aber ein trickreicher, vor Selbstbewusstsein strotzender Flügelspieler, den kann man ja nur mögen und wenn er dann 2 gegen Barca macht, ist er der Hero des Spieltags für mich.
Sehr schön, sehr schön. Und das ist jetzt dann quasi auch gleichzeitig dein Unsung Hero und dein Moment des Spieltags, habe ich das richtig verstanden?
Genau, so kann man es zusammenfassen, ja.
Na, da hat sich's ja jemand leicht gemacht. Aber gut.
Naja. Aber es passt halt einfach gut.
Ja, ja, ne? Ja, seid ihr doch verziehen. Ich stichel doch nur und dementsprechend gehe ich schon mal in Position für den Unsung Hero in der Liga. Ah.
Du hast jetzt gerade Bewegung gemacht für Kinder geboren?
Nee,
oder
ich habe eigentlich
oder?
Versucht, so stichel ich. Aber da sieht man mal, wie ich.
Ach so.
Ich dachte, er gräbt irgendwas aus.
Nee, ich dachte, es wäre dieses was die Spieler machen. Wenn, also, liebe Podcast-Hörer, ihr könnt das nicht sehen, weil wir sind ja jetzt im Video. Aber,
es sah offenbar aus, als hätte ich
ein Kind gewogen. Ein Kind gewogen, ja. Aber das passt ja nicht ganz so schlecht, weil ich bin ja Ligue 1 und ihr erwartet ja von mir, dass ich euch die jungen Talente präsentiere, von denen man in mehreren Jahren dann spricht. Weil genau so einen habe ich als Unsung Hero dabei. Solange er noch unsung ist, hat sich jetzt am Wochenende schon fast wieder gewandelt. Eli Junior Croupy, 17 Jahre bei Lorient, kam in den vergangenen 7 Spiele für Lorient zum Einsatz, 5 Torbeteiligungen, 2 davon gegen Lyon am Wochenende. Und Teamkollege Bakayoko hat schon, also der jetzt bei Lorient gelandet ist, hat gesagt, also Croupy erinnere ihn an einen jungen Mbappé, und Bakayoko muss es wissen, denn er hat mit Mbappé in der Meistermannschaft von Monaco gekickt.
Okay.
Und der spielt hier zuerst gehört.
Im offensiven Mittelfeld, ist das richtig? Also keine Stürmer? Ja. Na, da kennt man ja aber auch gar keine Vereine, die da suchen. Croupy, wir merken uns den.
Max, darf ich dein Wiegen-Dingsbums-Symbolzeichen aufgreifen? Ich habe nämlich einen Unsung Hero ist er nicht, aber schon einen kleinen Hero, nämlich geschichtsträchtigen Hero, fast unter den Tisch fallen lassen, vergessen. Lamine Yamal, der Barca-Superstar im Upcoming, mit 16 Jahren, der jüngste Torschütze La Ligas geworden beim 2:2 gegen Granada. Hätte ich fast unter den Tisch fallen lassen. Ist natürlich bemerkenswert. Der ist nicht Unsung, man hat ihn mittlerweile ja besungen natürlich, weil er der Shootingstar schlechthin ist. Aber das erste Mal eben getroffen jetzt gegen Granada. Und mit, lass mich nachgucken, 16 Jahren und 87 Tagen, jüngste Torschütze in der Geschichte der Primera Division.
Und sehr, hat er jetzt nicht auch gleich einen langfristigen Vertrag bekommen?
Genau, hat einen langfristigen Vertrag bekommen, ist natürlich schon Nationalspieler, hat auch bei der Nationalmannschaft schon getroffen, wie man es halt mit 16 Jahren so macht. Also absolut bemerkenswert. Hat jetzt nicht ganz, ich habe zu starkköpfig in diese Kategorien gedacht, nicht ganz in das Unsung Hero Kategorie gepasst, weil man ihn einfach schon kennt, aber allein dieser Rekord, das wäre ja töricht, wenn ich den hier nicht erwähne. Ne?
Ja, absolut. Töricht ist da auch genau das Adjektiv, was mir eigentlich gefallen wäre. Marius, dann machen wir noch MVP und Moment des Spieltags.
Ist eigentlich beides relativ offensichtlich, also sorry sozusagen dafür. MVP Lautaro Martinez.
Oh. Ja.
Ja. Der wurde mir vorgelegt, ich komme eigentlich meistens nicht.
Aber bitte sag mir, dass man das in italienischen Medien nicht wirklich auch macht. Also und italienische Vereine machen das.
Also sein Spitzname ist der Toro, das übersetzt sich dann natürlich nicht so gut, aber ich habe den, also es gibt ja Retegi bei Napoli und Rete ist das Tor. Ich habe es aber noch nicht gelesen, tatsächlich. Und eigentlich ist das so offensichtlich. Ja. Aber vielleicht habe ich es auch einfach ausgeblendet.
Nee, ich glaube, dafür haben italienische Vereine zu viel Stil. Diese Lewandowski-Nummer und so weiter, das machen halt deutsche Vereine.
Ja. Martinez, 10 Tore in 8 Spielen, Viererpack gegen Salernitana, trägt Inter nach den Abgängen von Lukaku und Dzeko quasi allein auf seinen Schultern. Mit Marcus Thuram übrigens, super Duo. Thuram glänzt als Vorbereiter meistens, hat schon 7 Assists. Und Martinez verwandelt halt und auch aus jeder Lage das, was er bei der WM für Argentinien verschossen hat, das holt er jetzt irgendwie nach, und das ist schon, finde ich, schon sehr beeindruckend. Und der Moment des Spieltags, der gebührt Olivier Giroud, natürlich, wir haben ihn den Sexiest Goalkeeper Alive genannt.
Und warum freut sich David da so sehr?
Ja, weil es auch in den französischen Medien halt eine unglaublich große Story war. Also, und es kamen jetzt auch noch Sachen, also ich weiß gar nicht, hat man das in Deutschland mitbekommen? Es war ja eine unglaubliche insgesamt so.
Also, ich glaube schon, dass das in den deutschen Medien schon auch, also Sportmedien schon auch überall aufgegriffen wurde.
Ja, es war aber nur so eine kleine, also ich habe es mitbekommen, war das jetzt im Spiel gegen Genua, wo er ins Tor musste? Das war das, ne?
Genau.
Ja, also eben für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben, Maignan sieht rot, und weil das Auswechselkontingent schon ausgeschöpft ist, streift sich Olivier Giroud die Torhüterhandschuhe übergeht ins Tor für sogar durchaus noch ein paar Minuten. Das war ja, ja. dann, gab ja eine lange
Minuten Nachspielzeit. 15 Minuten.
Ja. Und ich glaube, er musste auch hin und wieder eingreifen.
Er hat eine genau. richtige Parade, wo er so mit dem Arm nach vorne geht. Ja. Da gibt es ja. jetzt auch ein kleines Video von, weil die Nationalmannschaft jetzt zusammengekommen ist, wo er da mit den Trainern steht und dann ihnen erzählt, dass er da noch einen blauen Fleck hat von der einen Aktion. Und Guy Stéphane, der eine Co-Trainer, sagt dann, ja, aber weißt du, also was ich besonders beeindruckend von dir fand, war wie du mit den Augen nach der einen Ecke geschaut hast und so. Und da hat man gemerkt, dass du richtig, also es ist einfach irgendwie. Und ich habe jetzt auch gehört, anscheinend hat der Verein ja jetzt auch das Trikot von Giroud in den Online-Shop gestellt, also als Torhüter-Trikot. Genau. Ja. Natürlich
muss man daraus Kapital schlagen, ist ja klar. Ja.
Wurde er nicht von der Serie A in die Mannschaft des Spieltags als Torhüter gewählt oder war das irgendein
Portal? Also zumindest in irgendwo auch, ja, habe ich ja, ja. gesehen. Ja.
Also kleines also, Gimmick, ne?
Der Jan Koller oder Michael Tarnert, der Serie.
Nein, genau. Aber Michael Tarnert, stimmt. Ich erinnere mich, daran erinnern sich die Älteren, ja, Tarnert.
Ich hab bei Transfermarkt so eine Umfragegrafik gebaut mit wer hat es am besten gemacht und ich habe mich nicht an Michael Tarnert erinnert. Schande.
Dabei hat er sogar noch einen Schuss, der dann abgepfiffen war, aber den hat er aus dem Eck rausgeholt.
Ja. Vielleicht ist er zu jung, der arme Marius, sei ihm verziehen.
Ja, nee, ich hab das damals schon gesehen, aber kam nicht. Ja. Koller kam sofort, keine Ahnung.
Es sei dir verziehen. Also Olivier Giroud zwischen den Pfosten vom AC Milan, das ist ein sehr, sehr schöner Moment des Spieltags. Ich hatte ihn nämlich schon wieder vergessen. Danke, dass du es wieder
hast. Im wahrsten Sinne ein schöner Moment, ne?
Ja.
Im wahrsten Sinne. Aber wir wollen ja nicht so oberflächlich sein. Weder bei Frauen noch bei Männern. In der Ligue 1, was haben wir denn da noch offen, David? Wenn ich es richtig sehe, MVP und Moment.
Der Moment wird allerdings nicht so schön. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das vorziehe, dann, damit wir nicht auf so einem Downer enden. Also im Moment, außergewöhnlicher Moment des Spieltags, hat sich beim Spiel Montpellier gegen Clermont ereignet. Montpellier hatte einen vergleichsweise okayen Saisonstart. Die stehen aber, wenn ihr auf die Tabelle schaut, aktuell mit einem Spiel weniger da. Mhm. Weil das Spiel wurde abgebrochen und die haben 4-2 geführt. Die haben sich zurückgekämpft wieder. Die standen sogar noch mit 10 Mann auf dem Feld und es läuft hier Nachspielzeit und es sieht alles danach aus, als ob das ein ganz großartiger Abend für Montpellier ist, die sich noch auf die Schulter klopfen können und da sagen können, super, haben wir geschafft. Und dann wirft ein Fan einen Böller, und zwar einen ziemlich großen, Clermonts Torwart Maurice Dior, vor die Füße. Und zwar wirklich vor die Füße. Und der explodiert, der kippt zusammen, muss auf der Trage weggebracht werden. Was schön ist, ist, dass die Ultras tatsächlich direkt, kann man auf den Bildern auch sehen, in eine Richtung zeigen, also auf den Mann zeigen. Der wurde auch verhaftet mittlerweile. Der gehört anscheinend auch keiner Ultragruppierung an. Sei angeblich zu betrunken gewesen, um ihn zu verhören an dem Tag. Aber es steht zu befürchten, dass A, Montpellier nicht nur dieses Spiel, das sie sich da erkämpft haben, verlieren wird, sondern dass sie auch noch mit Punktabzug bestraft werden, weil in einem ähnlichen Fall, als ein Böller mal in Richtung Spieler geflogen ist, ich glaube, beim Metz war das, gab es auch 2 Punkte Abzug. Der Präsident Nicolas, der Junge, also nicht der aus der Meistermannschaft damals, hat auch bereits sich sehr, sehr deutlich vor die Kameras gestellt und mehr oder weniger gesagt, also es ist ein Arschloch. Aber ja.
Wie geht's dem Torhüter?
Der scheint wieder in Ordnung zu sein. Ich glaube, der ist sogar zum Nationalteam abgereist. Meine ich, was gehört zu haben.
Verwechselst du es jetzt nicht mit Olivier Giroud?
Was? Nein.
Sorry, der lag zu nah.
Ja, ja, der war klar. Ja. Moment, ich muss kurz schauen. Aber na gut, wurscht. Ist ja auch egal. Also es geht ihm definitiv besser.
Genau, darum geht's. Und das ist ja auch sehr gut. Und dann schauen wir, was da bei Montpellier passiert. Das wiederum habe ich gar nicht mitbekommen. Danke, David. Und wer ist denn dann der MVP aktuell?
Senegal ist er übrigens. Er ist Torhüter des Senegal. Im Nationalteam. Mein MVP ist, das habe ich vorhin schon kurz geteasert, kommt aus der Monaco-Mannschaft, das ist Ismael Jakobs. Der Ismael Jakobs der Bundesliga.
Ex-Kölner, oder?
Falls du Vergleiche haben möchtest, genau, Ex-Kölner. Hat ein Tor, eine Vorlage beigesteuert beim 3-1 gegen eine durchaus überzeugende Mannschaft aus Reims. die muss es sehr, sehr, glaube ich, geärgert haben, dass Balogun, der vergangene Saison an sie ausgeliehen war von Arsenal, hatte ich berichtet hier in der Ligatur. Der spielt ja jetzt bei Monaco, hat gegen sie jetzt geknipst. Und Monaco ist einfach nach wie vor bärenstark und Tabellenführer. Und Ismail Jakobs ist eigentlich gar nicht Stammspieler aktuell. Der durfte mal von Anfang an ran. Das heißt, Adi Hütte hat auch noch, hat nicht nur eine geile Mannschaft zur Zeit, sondern auch noch Auswahl. Das sieht schon richtig gut aus. Und deswegen ja auch mein Hinweis, könnte Spaß machen, da am nächsten Spieltag die mal zu sehen. Haben 21 Tore schon geschossen, ein Tor weniger als der VfB.
Buh! Also ich muss sagen, diese Awards, die machen mir unheimliche Freude, dass wir hier über Ismail Jakobs sprechen. Und ich habe das gar nicht mitbekommen. Also richtig, richtig cool. Ihr drei, ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für eine, wie immer, sehr schöne Runde. Und danke, dass ihr mir immer alle Bundesliga-Quervergleiche, sollten sie noch so schief sein, durchgehen lasst. Ganz herzlichen Dank an David Frochier de Pont-Levin von 93. Danke dir, lieber David.
Danke.
Danke an Alex Troika von vivalaliga.de unter anderem. Danke, lieber Alex.
Sehr gerne.
Und danke an Marius Seuke von Serie Amore. Wann startest du dein Portal, Marius? Ist die einzige Frage. Danke, dass du mit dabei warst.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Und wir machen jetzt hier weiter mit der Premier League. Hallo Jogi Hebel, schön, dass du da bist für die Premier League. Hi Jogi.
Danke für die Einladung.
Ja, wir wollen jetzt sprechen über die wichtigsten Themen aus der Premier League und wir küren natürlich noch die Awards und die Matches to Watch. Ein paar Ligen haben wir ja schon hinter uns, jetzt geht's nach England. Mit was willst du denn anfangen? Du hast uns Arsenal gegen City und Liverpool gegen Brighton mitgebracht.
Ja, darfst du dir aussuchen. Das kleinere Thema oder das wahrscheinlich kontroversere wäre jetzt erstmal Liverpool, weil es da eine Vorgeschichte gibt mit Jürgen Klopp. Wenn du dich daran erinnerst, das, glaube ich, fangen wir damit einfach mal an. Das ist doch, glaube ich, eigentlich das Witzige. Genau. Haben wir im Podcast auch so gemacht tatsächlich. Also ich finde das sehr, sehr witzig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Spiel, aber ich habe ja zwei kuriose Situationen. Einmal Elfmeter, den Liverpool bekommt. Dann aber gibt es viele, die sagen, Doppelbestrafung hätte eigentlich hergemusst, weil klare Torschance verhindert. Da war dann sehr, sehr witzig, dass Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz danach gefragt worden ist und er dann meinte, ja, habe ich auch gehört, dass das so ist und kann man so geben. Wer ist denn dafür? Und dann haben halt irgendwie fünf Journalisten schon mal die Hand gehoben und ach so, ja, da gibt's schon Leute, die das irgendwie, ja. Und dann, als er fünf Sekunden später gefragt worden ist, ja gut, aber auf der anderen Seite gab es einen Handelfmeter, Virgil van Dijk, was war denn da los? Ja, Handelfmeter, ach, das meinte die Zerbi, als er mich da so anschrie. Ach so, er hat irgendwas von Penalty gerufen. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Also das hat er dann logischerweise nicht mitbekommen. Und das ist halt schon irgendwie witzig gewesen. Musste ich sehr schmunzeln, weil das halt, Jürgen Klopp einfach at his best ist in seiner momentanigen Rolle.
Aber was war denn die Vorgeschichte jetzt zu Liverpool? Also meinst du mit der Vorgeschichte jetzt quasi der fälschlich aberkannte Treffen?
Genau.
Okay.
Das hat momentan VR einfach in aller Munde ist bei ihm. Ja. Und also ich habe auch, wir haben im Podcast auch darüber philosophiert. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn er zuvor diesen Elfmeter nicht bekommen hätte und wenn das nicht schon schrittig gewesen wäre, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann hätte er richtig vom Leder gelassen. Aber so ist das Spiel unentschieden ausgegangen. Er konnte jetzt nicht so, sonst wäre er, glaube ich, endgültig irgendwie, wären alle durchgedreht, weil, ja, der hat schon Backlash auch bekommen in England, weil natürlich logischerweise 19 von 20 Fanlagern sind gegen Liverpool. Mhm. Und da ist natürlich schnell mal so der Ruf so quasi, ja, der Klopp immer. Deswegen, der hat es momentan auch nicht leicht. Und inhaltlich hatte er recht, aber du kennst ihn ja auch. Er macht es halt immer ein bisschen laut.
Ja, okay. Ja, und wie ist das jetzt sportlich zu bewerten? Also Brighton ist ja eins der Überraschungsteams, aktuell 16 Punkte, 6. Platz. Liverpool mit 17 Punkten nur einen davor, aber man hat noch den Anschluss zur Spitze. Also 3 Punkte Rückstand auf die Tabellenführer, wer das ist, lasse ich gleich noch raus. Und jetzt eben dieses 2:2. War das auch leistungsgerecht?
Absolut, und es zeigt bei beiden Mannschaften Stärken und Schwächen. Also dass Brighton mit allen mitspielen kann, ist respektabel. Dass es funktioniert, ist respektabel. Hat die Woche davor nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert es wieder. Das zeigt, dass sie immer in einem Spiel eine Chance haben. Ich habe gerade nachgeschaut vorher nochmal, Expected Goals auf beiden Seiten 2,3 zu 2,4 oder sowas. Das sagt ja auch eine Menge aus. Also das heißt, Liverpool ist nach wie vor nicht so stabil hinten, wie sie es gerne hätten. Und Brighton kann jeden Gegner nerven. Jetzt kannst du dir aussuchen, was von beiden schöner ist für dich oder was dir besser gefällt. Aber Liverpool ist immer für 2 Tore gut, aber das Problem ist, sie sind es vorne wie hinten.
Ja. Und was hat damit der Umbruch zu tun? Also, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass Liverpool das Mittelfeld umgestellt hat. Und das sieht man ja allein, wenn man sich die Aufstellung anguckt. In dem Spiel waren es jetzt wieder Szoboszlai, McAllister und Elliott waren das Mittelfeld. Und wir haben das ja schon thematisiert. Hängt damit dann auch diese defensive Schwäche zusammen, dass man eben manchmal ein Tor zu viel kassiert?
Ja, das ist die Frage. Also es war ja eigentlich letztes Jahr schon so, ehrlich gesagt. Das ist das große Problem, dass es letztes Jahr schon so war. Und dass die Abwehr eigentlich fast unangetastet ist. Also sie haben es dann versucht, mit Trent Alexander-Arnold eher invers zu spielen, um dort vielleicht ein bisschen mehr den Gegner aufhalten zu können, mehr in der Restverteidigung zu haben. Hat auch nicht funktioniert. Also ich bin ehrlich gesagt auch skeptisch. Und vor allem, wenn man, ich habe das in der Vorbereitung schon gesehen und das ist immer noch so, Bälle zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, die gehen fast wie ein Messer durch Butter. Also wirklich, da haben sie so Probleme, das zu verteidigen. Und auch gerade, wenn es eben im Tempo Gegenstoß schnell geht, haben die so große Probleme, das zu verteidigen. Und es ist immer so ein Fehler da drinnen, wo du dir sagst, okay, die Innenverteidiger sind nicht mehr so dynamisch, wie sie es mal waren. Und das ist das große Problem. Also sie haben ja angefangen, das ist ja ganz witzig, die Entwicklung, sie haben angefangen, die Abwehr umzubauen, dass diese Verletzungsprobleme in der Abwehr waren vor 3 Jahren, in der Corona-Saison. Dann haben sie angefangen, jetzt die Offensive umzubauen mit Ragbo, mit David Nunez, mit Jota, mit Diaz und so. Und jetzt war eigentlich das Mittelfeld dran und ich hatte das Gefühl, danach wäre man eigentlich fertig, aber jetzt geht's hinten wieder los.
Und Alisson Becker auch sah jetzt nicht immer gut aus in dem Spiel jetzt gegen Brighton, oder?
Ja, ich meine, ich mag den sehr gerne und Jürgen Klopp sagt ja immer, ich hatte letztens das Zitat gelesen, Alisson hat uns den Popo gerettet. Das stimmt wirklich, das tut er sehr, sehr häufig. Der kriegt so viel um die Ohren, dass er halt auch mal einmal daneben langt. Aber dem würde ich jetzt nicht die große Schuld geben. Die lassen den schon sehr oft alleine, das muss man schon sagen.
Und auf der anderen Seite, De Zerbi ist in aller Munde, also Brighton dementsprechend ja auch. Es überrascht einen jetzt ja nicht mehr, dass Brighton so gut mithalten kann und man weiß ja inzwischen auch schon, was man bekommt, nämlich also Brighton-Spiele lohnen sich immer anzugucken. Ich glaube, das ist so eine einfache Faustregel, die aktuell gilt. Hat sich da nochmal was verändert bei Brighton? Wird denen jetzt vielleicht auch anders begegnet von den Gegnern? Eigentlich würde man ja erwarten, dass jetzt dann im zweiten, dritten Jahr, wo man so erfolgreichen Fußball spielt, die Gegner vielleicht auch ein bisschen anders spielen gegen Brighton.
Ja, es gibt so ein paar. Es gab zum Beispiel Aston Villa hat es ja letzte Woche sehr, sehr clever gemacht. Die haben halt wirklich einfach, ich sag's immer wieder, Unai Emery ist für mich einer der besten Matchplan-Trainer der Welt, wenn nicht sogar für mich der beste, weil der einfach genau hergeht und sagt, ihr habt das, dann nehmen wir euch weg und wir finden schon einen Weg. Und das ist einfach das Pragmatischste wahrscheinlich gegen die, weil dann nimmst du es ihnen wirklich. Und Liverpool spielt natürlich mit. Die denken sich, wir sind Liverpool und die werden natürlich ein paar Dinge anpassen. Aber im Grunde genommen wollen die schon auch noch vorne spielen, weil sonst nimmst du ja ihnen selbst die Stärke, deren DNA. Mhm. Wenn wir gerne zu einem anderen Spiel kommen, wo ein Trainer das getan hat, und das schadet dir ja dann selber, wenn du dich deine eigenen Schwächen beraubst. Dementsprechend glaube ich schon, dass das Liverpool, ich dachte, schauen wir mal, wer stärker ist und dann haben wir halt so ein Spiel bekommen. Also es war richtig, richtig, richtig schön anzusehen.
Mhm. Aber würdest du sagen, bei Brighton hat sich nochmal was verändert jetzt im Vergleich zur letzten Saison?
Also ich habe jetzt nicht so mega, also ich habe die letzten Spiele jetzt nicht so gesehen, aber also ich habe mit Benny letztens nochmal gesprochen, der meint halt schon, ja, so kleinere Anpassungen gibt schon, aber im Grunde genommen ist es noch immer Plan A und den ziehen sie einfach durch. Und das ist, ja, sie haben, Uli hat letztens im Podcast gesagt, sie haben den schönsten Plan A der Welt, aber sie haben halt nur Plan A.
Ja, also Benny Grund meinst du damit, ne? Dein genau. Kollegen ja, von Rondo TV.
Genau. Ja, danke.
Werde ich hier natürlich auch verlinken in den Shownotes, die neue Sendung auf Twitch, die ihr sehen könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber dann lass doch mal noch auf das zweite Spiel kommen, das werden bestimmt auch viele mitbekommen haben. Arsenal gegen Manchester City und tatsächlich Arsenal gewinnt mit 1:0, aber da musst du mir jetzt helfen, Jogi. Ich habe dieses Spiel nicht sehen können, weil ich ja immer mit meinem Bundesliga-Quatsch beschäftigt bin. Ich habe das Ergebnis gesehen. Dann habe ich mir Statistiken angesehen und habe gesehen, oh, 12:4 Schüsse, da war Arsenal ja wirklich, die haben ja wirklich die Schotten dicht gemacht gegen City. Und dann habe ich die Expected Goals gesehen und da war aber City so leicht vor Arsenal. Also sprich, in diesen 4 Schüssen müssen unglaublich gute Chancen mit dabei gewesen sein. Wie war es denn jetzt, dieses Spiel?
Ja, es war, also ich habe auch was ab der zweiten Hälfte, weil ich hatte zuvor noch ein Spiel und bin dann erst nach Hause, habe so erst ab der Halbzeitpause gesehen, ein bisschen davor. Aber ich persönlich war von Manchester City sehr enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, weil allein die Aufstellung, also wir haben danach diese Frage gestellt bekommen, weil ja, Arteta wechselt 3-mal ein und oder 4-mal ein, glaube ich, und diese 4 sind an dem entscheidenden Tor beteiligt. Also langer Ball, Ablage, weitergelegt und rein. Das waren genau die 4. Und dann haben sie die Frage gestellt worden, hat Arsenal den Sieg mal wieder eingewechselt oder macht diese Formulierung Sinn überhaupt? Mhm. Und wir haben dann eigentlich, habt ihr die Frage weitergegeben an Benny und an Flo Blüchel, Scout bei Arsenal gewesen. Und wir haben uns so ein bisschen rumphilosophiert und Flo meinte, ich glaube nicht, dass dort der Sieg eingewechselt worden ist bei Arsenal, sondern ich glaube eher, dass Pep die Niederlage aufgestellt hat. Und das ist, glaube ich, das ist das sehr Interessante dran, weil wenn du dir das anschaust, er hat nominell jetzt in der Viererkette nichts anders gemacht, aber taktisch schon. Also Kyle Walker, der ja eigentlich den inversen Innenverteidiger erfunden hat, spielte plötzlich die Linie rauf und runter. Und man merkte, dass es einfach nicht mehr so kann, dass es auch nicht sein Ding ist, sondern dass er einfach viel, viel besser ist, wenn er dann eben aus der Tiefe kommt und wenn er dort eben im Aufbau beteiligt sein kann und dann auch mal in der Restverteidigung einen abgrätschen kann. Das sind seine Stärken. Er ist aber die Linie rauf und runter. Er hat mit Rico Lewis im Mittelfeld gespielt, das ist ein Außenverteidiger. Und jetzt wird's am allerinteressantesten. Ja, Rodri ist gesperrt, aber er spielt auf der 6 mit Bernardo Silva. Mhm. Und das sind natürlich schon so Dinge. Also ich finde, das passt einfach nicht. Gerade gegen Arsenal mit dem Declan Rice, der natürlich allein schon mal physisch da dem überlegen ist, hat ja schon ein paar Duelle gewonnen. Da konnte Bernardo jetzt nichts dafür, der hat auch nicht schlecht gespielt. Aber ich persönlich würde mal eher denken, es fehlt De Bruyne und es fehlt Rodri. Dann versuche ich halt wenigstens Bernardo Silva als den kreativeren Part zu verwenden. Mhm. Und für die 6 muss ich mir dann noch halt was überlegen. Dann stelle ich da halt vielleicht, keine Ahnung, er hat ja genügend Leute. Und lass mir da vielleicht mal was Kreatives einfallen. Du hast Matheus Nunes für fast 60 Millionen geholt und den lässt du auf der Bank sitzen. Du hast letzte Saison Calvin Phillips für 40 Millionen geholt, den lässt du auf der Bank sitzen. Dass du denen nicht vertraust und dass du sagst, Bernardo Silva wird Rodri sein. Also das, glaube ich, ist nett gedacht auf den ersten Blick, aber hat überhaupt nicht funktioniert. Und nach vorne, muss ich sagen, waren sie so unkreativ. Es ist lang nicht mehr Hauruck-Fußball und Tiki-Taka, das ist auch vorbei, aber das war so einfach auf Absicherung bedacht, um Arsenal keine Räume zu geben, dass sie nach vorne überhaupt nichts hinbekommen. Expected Goals, Erling Haaland 0,00. Das sagt eigentlich auch eine Menge.
Mhm. Das ist schon eine interessante Entwicklung bei City. Wie ist das denn? Pep Guardiola fällt ja wegen einer Rücken-OP, kann er eine ganze Weile nicht an der Seitenlinie stehen. War er jetzt in dem Spiel wieder richtig am Coachen oder saß er wieder auf der Tribüne?
Nee, das war jetzt, glaube ich, schon die letzten, ich weiß nicht, da sitzt er schon wieder das vierte und fünfte Mal da.
Ach so, okay.
Ich hab das erste Mal gehabt, als er zurückkam. Ich glaube, gegen West Ham kam er zurück, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste vor ein paar Wochen gewesen sein.
Okay, da sieht man mal, dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. Ja, aber wo steht denn jetzt dann City, deiner Meinung nach? Ich meine, die Bilanz ist natürlich immer noch gut. 2 Niederlagen, 6 Siege. Natürlich nervt das jetzt dann, dass man auch dieses Spiel dann auch die Art und Weise, wie man es verloren hat. Aber es ist ja alles sehr, sehr eng. Also Tottenham aktuell Tabellenführer, Arsenal punktgleich, beide 20 Punkte, beide eine plus 10er Tordifferenz. Dann Manchester City, die haben plus 18 Punkte, Liverpool haben 17 Punkte und Aston Villa und Brighton, die könnte man jetzt rein theoretisch noch dazu rechnen, die sind 4 Punkte dahinter. Das ist jetzt natürlich dann wahrscheinlich eher Makulatur, da wird noch eine Lücke aufgehen, aber die oberen 4 sind sehr eng beieinander. Wo steht da City im Vergleich mit den anderen 3?
Ich finde es ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, dass es so ist, wie es ist, weil ich könnte die Statistik jetzt suchen, müsste jetzt echt ein bisschen kramen im Laptop, aber es ist bei City eigentlich traditionell so, dass sie in den ersten, ich glaube 13 Spielen ist immer so der Cut, wo mal eine englische Zeitung mal so die Vergleiche gemacht hat, die lassen immer Punkte in den ersten 13 Spielen. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Die Überraschung war, das habe ich ja immer gesagt, auch in den Spielen, die Überraschung ist, dass City die ersten 6 Spiele oder was es waren gewonnen hat. Das war die Überraschung, dass sie so rauskommen, weil auch da, es ist noch nicht gerollt, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, wow, das ist ja unglaublich, was die spielen. Und trotzdem haben sie die Spiele gewonnen. Und da habe ich, das ist die Gefahr jetzt für alle anderen, dass wenn City jetzt schon nicht rollt, dass sie nie tun. Die kommen nie gut raus. Die werden immer erst, die haben ja dann immer am Schluss diese 11 Spiele Siegesserie, 10 Spiele Siegesserie. Aber dass die am Anfang schon die Siegesserie haben, das sollte wirklich allen Angst machen. Wenn es dann so weitergeht, dann wissen wir auch, wie es bei Guardiola dann laufen kann. Dann sind die im März schon Meister und ja, hatten wir ja in deiner geliebten Bundesliga des Öfteren. Also insofern, das gibt's. Insofern, in unserer geliebten, muss man sagen, ich bin ja da nicht raus. Aber das ist dann eben das, wo ich wirklich mir wirklich Sorgen gemacht habe um die Premier League, dass City wieder weglaufen wird. Dass die jetzt so eine kleine Delle haben, finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich meine, gegen Arsenal, die hätten noch unentschieden spielen können. Wenn Rodri dabei gewesen wäre, glaube ich, wäre es ein ganz anderes Spiel gewesen, weil der liegt Arsenal gar nicht. Und das ist einfach der beste Sechser der Welt. Ich bleib dabei, auch wenn es, da gibt ja auch Kritiker, die sagen, momentan ist er ein bisschen überdrüber, wie auch immer. Ich liebe diesen Spieler. Und ich glaube, mit dem wäre es ganz anders ausgegangen. Dann hätte Bernardo Silva eine andere Rolle spielen können. Dann hätte vielleicht eben Kyle Walker eine andere Rolle spielen können, weil das hat ja irgendwie auch seine Gründe, dass alles so verschoben worden ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass City dann eine Chance gehabt hätte, zumindest einen Punkt zu holen. Und dann hätte keiner darüber diskutiert. Das Arsenal. Und vor allem, man muss auch sagen, der Schuss von Martinelli war ein abgefälschtes Ding. Also das ist reiner Zufall, dass der reingeht am Ende des Tages und dann gewinnen die jetzt und alle sagen, Arsenal hat City geknackt. Ja, stimmt, aber hätte auch anders ausgehen können. So ist es jetzt nicht, dass man jetzt sagen müsste, das war ein klarer Arsenal-Sieg, so war es jetzt auch wieder nicht.
Ja, wenn du ein Power-Ranking aus diesen vier Teams machen würdest, also dann City auf 1, so wie ich es jetzt rausgehört habe, oder wie wäre die Reihenfolge aktuell?
Mit zwei Niederlagen jetzt am Stück da tue ich mir jetzt echt schwer. Mhm. Dann glaube ich, muss man eigentlich, also ich persönlich muss sagen, so Hardfacts Power Ranking ist vielleicht ein anderes, aber so gefühlt Power Ranking Nummer 1 ist für mich Tottenham, weil es einfach momentan das Team ist, wenn du dir so ein Smiley vorstellst, das ist ein grüner Smiley mit einem Grinsen und den hat Tottenham einfach momentan als einziges Team, bei denen läuft wirklich alles und weit besser, als ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch gedacht und geplant hatten. Deswegen würde ich so, also aber wir alle wissen, vom Kader her ist Tottenham jetzt nicht das Beste. Deswegen so, aber von der Form her, von dem, wie die momentan spielen, von dem, wie die momentan drauf sind, würde ich jetzt einfach mal Tottenham sagen. Dann vielleicht Arsenal, dann Liverpool würde ich jetzt auch da oben mitnehmen. City, so diese vier sind es einfach momentan.
Okay, Tottenham und Arsenal ja auch die einzigen beiden Teams, die noch ungeschlagen sind in der.
Eine Sache haben wir noch. Bei diesem Spiel gab es ja auch noch Kovacic, der eigentlich hätte rot sehen müssen. Da haben die Engländer mal wieder ihr Schiedsrichterproblem der ganzen Welt offenbart. Also Kovacic foult Ødegaard. Da diskutieren Leute schon über Serious Foul Play, also ein echtes Foulspiel. Wird sich angeschaut. Es gibt eine gelbe Karte. 5 Minuten später. Weiß nicht mehr, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, aber haut er Declan Rice um, Ball ist weg, er haut ihm hinten voll in den Knöchel rein von hinten und dafür gibt's gar nichts. Also selbst wenn man sagen würde, okay, das erste war keine rote Karte, beides waren gelbe Karten. Also Kovacic hätte auf jeden Fall bis zur Halbzeitpause nicht mehr auf dem Feld stehen dürfen. Und da, glaube ich, hat City wahrscheinlich auch Glück, in Anführungszeichen, dass sie verloren haben. Das wäre nochmal ein riesen Shitstorm gewesen in Richtung der Schiedsrichter, in Richtung von Manchester City, weil das waren beides für mich gelbe Karten. Ganz, ganz, ganz klar. Die erste war, gibt Hardliner, die werden sagen, das ist schon eine rote Karte. Da würde ich jetzt nicht mitgehen in der Premier League bei so einem Spiel um diese Uhrzeit, bei diesem Spielstand, zu dieser bei dieser Spieldauer von Viertelstunde oder wie auch immer, da würde ich jetzt nicht machen, aber beides insgesamt sind als gelbe Karten zu bewerten und da haben sie echt nochmal Glück. Also die Schiedsrichter-Gilde hat momentan echt ein Problem dort.
Aber ist es denn möglich in der Premier League gelbe Karten auch zu reviewen oder ist es da wie in Deutschland, das nur Platzverweise?
Ja, okay. Ja, Platzverweise.
Ja, entsprechend konnte dann Michael Oliver da nicht mehr geholfen werden vom VAR.
Ja, der lässt sich auch ungern helfen, das ist das Problem.
Als ich es gesagt habe, dachte ich mir, war das nicht derjenige, der immer bei seiner Entscheidung bleibt?
Ja, das ist ein. Das siehst du dem schon an, dass er sich denkt, was wollt ihr eigentlich? Also das ist so sehr ignorant, ehrlich. Aber auch muss man ihm auch zugute halten, der ist immer ein Hardliner. Also der pfeift sehr, sehr wenig und gibt auch sehr, sehr spät erst gelbe Karten. Deswegen, das ist seine Linie. Der hat da jetzt nichts verlassen, was man nicht kennt oder so.
Okay, also wieder eine Schiedsrichterkontroverse. Dann lass mal zu den Awards kommen. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Wen würdest du denn da nennen?
MVP würde ich sagen Declan Rice, weil er hat dieses Spiel, glaube ich, wirklich definiert und auch dominiert und hat wirklich gezeigt mal wieder, dass er auf diesem Niveau Arsenal einfach nochmal ein Stückchen besser macht, muss man ganz klar sagen. Deswegen würde ich sagen, Declan Rice, der geht manchmal so wenig unter, weil er halt einfach nur in Anführungszeichen zentral-defensiver Mittelfeldspieler ist, aber also ich habe Gerüchte gehört, dass sie in der Vorbereitung überlegt haben, ich glaube, der ist vielleicht doch nicht der Problemlöser, wir sollten uns einen Plan B überlegen. Der ist momentan sowas von der Problemlöser. Also er ist richtig gut und ist so wichtig. Wir haben es gesehen ja in dem Spiel gegen Tottenham, als der raus war, war die ganze Sicherheit weg und das, glaube ich, war schon sehr, sehr wichtig in diesem Spiel, weil er Arsenal eben das gegeben hat, was gegen City sonst immer gefehlt hat.
Und der Unsung Hero aktuell?
Würde ich sagen, Kieran Trippier. Der hat, glaube ich, jetzt schon 6 Vorlagen in dieser Saison, wenn mich nicht alles täuscht, oder 5. Ich hatte das Spiel eben West Ham gegen Newcastle und der hat wieder ein Spiel gemacht. Der gibt Vorlage wiedergegeben. Der ist an allem beteiligt, was irgendwie kreativ ist. Nach hinten super clever. Überhaupt halt einer der kreativsten Außenverteidiger, mit die meisten Chancen kreiert überhaupt in der Premier League, aber die meisten aller Außenverteidiger. Der spielt so eine gute Saison und ist einfach auch so ein guter Fußballer und auch ein guter Typ für diese Mannschaft. Und das, glaube ich, haben wirklich die wenigsten auf dem Schirm, was der da momentan spielt. Vielleicht, ja, der Premier League-Fan vielleicht nicht so. Und deswegen sage ich, das ist absolut der Unsung Hero, weil gerade das Außenverteidiger sowieso.
Ja, hat ja auch eine Rolle gespielt beim 4:1 gegen PSG. Das war natürlich ein Ergebnis, das haben wahrscheinlich viele mitbekommen. Jetzt unter der Woche war das, in der letzten Woche. Und welchen Moment des Spieltags hast du? Ich hoffe, es hat nicht mit Schiedsrichtern zu tun.
Nee, da würde ich tatsächlich einfach wirklich diesen Moment nehmen mit Martinelli, dass der das Tor macht und wie Arsenal dann gepoppt ist. Das, glaube ich, muss man schon sagen. Die haben jetzt so lange nicht gewonnen gegen Manchester City. Guardiola hat so lange Arteta hat so lange Guardiola nicht besiegt. Dann auch durch die Geschichte dann noch drum, dass der, gab ja dann auch so Querelen unten an den Katakomben, dass der Standardtrainer von Arsenal sich so ein bisschen demonstrativ hingestellt, die Hände in den Rücken, so quasi, euch gebe ich die Hand heute nicht. Also es war, man merkt da wirklich, was momentan zwischen diesen beiden Mannschaften, was da zwischen den Mannschaften momentan für eine Spannung ist, auch wenn die beiden Guardiola und Arteta sich mögen, brauchen wir nicht reden. Die sind die einzigen beiden, glaube ich, die wirklich einfach in die Katakomben gehen und die Klappe halten, weil sie wollen einfach gar nicht verführt werden. Aber man merkt, was da los ist zwischen diesen beiden Teams, man merkt auch, was zwischen den Fanlagern los ist. Und diese Rivalität, City gegen Liverpool, das war die Rivalität der letzten 5 Jahre. Das ist geswitcht. Also es ist mittlerweile schon Arsenal gegen Man City. Das ist momentan, sind die beiden größten Teams, muss man schon sagen. Und dass Arsenal nach Ewigkeit mal gewinnen konnte und was das auch mit dem Emirates gemacht hat, ist glaube ich, schon etwas Historisches gewesen, was wir, glaube ich, so jetzt aus der deutschen Sicht jetzt gar nicht so sehen können. Aber wie die abgegangen sind, die Fans, glaube ich, für die ist das was ganz Besonderes gewesen. Und natürlich auch für die ganze Saison jetzt, weil Arsenal natürlich City jetzt wirklich geschlagen hat. Was macht das mit Arsenal? Was macht das mit City? Kommen die zurück? Erst recht? Wie reagiert Guardiola drauf taktisch? Natürlich auch, dass City das jetzt nicht gewonnen hat, ist natürlich auch gut für die Tabelle, weil jetzt sind die alle enger zusammen. Deswegen, das glaube ich, ist jetzt so einfach nur ein Spiel gewesen. Aber für uns alle als Fußballfans ist es das Allerbeste, weil jetzt die Saison, glaube ich, erst richtig losgeht, weil die sind jetzt alle so, jeder hat mal eine gewatscht bekommen, so gefühlt. das ist, glaube ich, ganz gut für die Liga, weil jetzt einfach natürlich alle so auf einem Level sind.
Ja, außer die Spurs und Arsenal, aber das wird auch noch kommen.
Aber Arsenal hat ja gefühlt auch schon eine bekommen, weil ich meine, North London Derby nicht gewonnen nach zweifacher Führung. So meinte ich, also jeder hat schon irgendwie ein Spiel mal abgegeben, wo du dir denkst so, boah, das wäre eigentlich unnötig gewesen. Und das hat Arsenal auch schon, die haben das mit Sicherheit als Niederlage gesehen, nach zweifacher Führung. Und Jorginho verliert den Ball vor dem eigenen Strafraum und der Gegner rennt alleine drauf zu. Also es war eine Niederlage. Also das, auch wenn es mit einem Punkt davon ging, aber gefühlt war das eine Niederlage.
Ja, fair enough. Ja, hast du recht. Das macht richtig Bock, dann nach der Länderspielpause wieder reinzugucken. Was sind denn die Matches, die wir uns dann nicht entgehen lassen sollten?
Ja, da hast du mich auch wirklich kalt erwischt. Aber, also natürlich, jetzt kann ich natürlich ganz einfachen Call machen, weil Merseyside Derby, Liverpool gegen Everton ist natürlich immer etwas Besonderes. Und Chelsea gegen Arsenal ist danach auch noch. Ist auch interessant. Und dann natürlich auch das, habe ich sogar, glaube ich, wenn ich alles täuscht, Manchester City gegen Brighton ist, ich hatte das letzte Saison kurz vor Schluss, das war taktisch eines der interessantesten Spiele, die ich jemals gesehen habe, weil De Zerbi gegen Guardiola, die beiden schätzen sich, die beiden mögen sich. De Zerbi ist ja extra mal aus Italien nach München gereist, um Guardiola bei Bayern München einfach zuzuschauen, da war er noch Amateurtrainer. Die beiden lieben sich über allem und die beiden jetzt gegeneinander zu sehen, muss ich schon sagen, das ist immer interessant und ist taktisch der absolute Oberkracher. Chelsea, Arsenal immer, aber so ein Spiel hast du halt immer jede Woche in der Premier League, dass einer großer gegen den anderen großen spielt. Das ist jetzt, glaube ich, ist immer interessant, aber es ist auch nicht so spektakulär. Und Merseyside Derby ist, glaube ich, auch so unausgeglichen wie seit ewigen Jahren nicht mehr. Aber genau dann wird es immer gefährlich in solchen Derbys.
Das wollte
wir haben so viel da drin, also es ist wirklich sehr interessant, jede Woche so.
Also, das wird schön, wenn es weitergeht am 21. und 22. Oktober. Jogi, ganz, ganz herzlichen Dank dir und sag doch nochmal kurz, wo kann man dich denn jetzt bei Rondo TV sehen? Was ist Rondo TV und so weiter und so fort?
Vielen Dank dafür. Das heißt, wir sind bei Twitch. Schrägstrich das Rondo TV ist eine Fußballsendung, die wir jetzt ins Leben gerufen haben mit Benny Grund, Videoanalyst eines Bundesligisten. Ich glaube, er mag es immer nicht so gern, wenn man sagt, wann wo. Ja. Flo Blüchel, ehemaliger Scout von Arsenal, ehemaliger Scout Bayern München, der momentan sich einem privaten Projekt widmet, eben auch uns. Und das ist natürlich überragend, weil du hast einen, der spieltaktisch die Welt erklären kann, du hast einen, der individualtaktisch oder halt vom Spielerprofil her die Welt erklären kann, und du hast mit Uli und mir zwei Holzköpfe, die das einfach irgendwie versuchen, irgendwo reinzupressen und die jetzt auch schon mal ein paar Spiele gesehen haben. Das ist, glaube ich, insgesamt schon eine coole Kombo. Und genau, wir machen Reactions auf Spiele, Reactions auf Pressekonferenzen. Wir schauen einfach mal ein Spiel an, so Watchalongs. Wir reden aber auch einfach über Themen, machen irgendwie über Vereine. Zum Beispiel letztens ging es um die Hertha, haben einfach erklärt, was macht die Hertha momentan, was macht sie falsch, was macht sie richtig. Und so Teamprofile und was könnte besser sein. Dann fragt mal Flo wieder, welcher Spieler würde denn da reinpassen und so. Das ist halt einfach so, versuchen die Expertisen irgendwie auszunutzen. Und macht mega Spaß und wächst stetig, dauert immer so ein bisschen auf Twitch, aber du bist auch gerne mal eingeladen. Ich soll dich von allen grüßen und dich gerne einladen.
Ja, ich weiß zwar nicht, wie ich da jetzt noch reinpasse, aber ich komme gerne mal und Hallo. Ich grüße sehr herzlich zurück. Also es wird alles verlinkt werden. Danke dir, Uli, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Wie immer geht der Hinweis, der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und auch kleine Beträge helfen. Und auch wenn ihr nur die Ligatour zum Beispiel hört, dann überlegt euch doch, welchen Wert hat das denn für euch, dass wir hier wöchentlich über zweite Männerbundesliga und die europäischen Top-Ligen der Männer sprechen. Und diesen Wert lasst uns dann zukommen. Ganz herzlichen Dank für alle, an alle, die das schon getan haben. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.